Crop FM, Ausgabe Nummer 357. Wir schreiben den 16. September 2016. Mein Gast heute Abend ist Doro Schreier. Und Titel der Sendung ist Systemfehler, eine Insiderin erzählt. Und wie immer gibt es den Cropcom, jeden Live-Chat, mit dem man sich live an dieser Sendung heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, einfach einsteigen. Rechts oben ist der Button. Fragen reintippen, gebt die Fragen sehr gerne dann an den Telefongast weiter. Später, wenn Bedarf besteht, kann ich auch die Skype-Leitung aufdrehen. In dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen, von der Startseite aus, gratis, so wie alles auf dieser Website. Man kann mir sehr gerne mailen unter cropfm@mur.at. Alle Ausgaben landen in einem Podcast-Archiv und sind dort als MP3 downloadbar. Man kann einzelne Sendungen auch verlinken, was mich natürlich sehr freut. Es gibt ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman. Und auch dieses Coverbild ist wieder von Matthias Töpfer gestaltet und man sollte U-Hackerl nicht unterschätzen, also die tun verdammt weh. Mehr von seiner Kunst, nämlich von Matthias Töpfers Illustrationen auf bilderdämmerung.de. Wer dieses Projekt hier, dieses freie Radioprojekt unterstützen möchte, am einfachsten ist es eigentlich, wenn man das Cookie-Fenster, das man jetzt rechts unten vielleicht sieht oder wahrscheinlich sieht, bestätigt und die Werbungen zumindest beachtet. Damit versuche ich zumindest den Server zu finanzieren, was in letzter Zeit eigentlich eh nicht geht. Ansonsten kann man natürlich auch beitragen, indem man diese Sendung weitersagt, indem man sie verlinkt und so weiter. Oder man kann mir sehr gerne spenden, freut mich natürlich sehr. Geht mit PayPal, Überweisung oder als Flatter. Und an dieser Stelle ein großes Danke an alle, die es schon getan haben. Und es ist nämlich so, dass ich keine Werbungen anzeige, solange dieses Fenster nicht bestätigt ist. Einfach nur, um hier keinen Stress zu bekommen, ist alles ein bisschen unsicher. Vor allem in Österreich, diese ganze Cookie-Verordnung. Egal, also ja, würde mich freuen, wenn man einfach da auf OK klickt. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Weniger Kinder, mehr Urlaub und später in Rente. Das fordert der Club of Rome, wie man unter anderem auf Welt N24 nachlesen kann. Der Club of Rome will mit radikalen Ideen Arbeitslosigkeit, Ungleichheit und Klimawandel bekämpfen. Konsum und Wachstum sind nicht so wichtig. Die Grenzen des Wachstums hieß jene Veröffentlichung, die 1972 für Furore sorgte. Darin legte der Club of Rome dar, warum die Welt ihrem Untergang entgegengeht, wenn sie weiter wirtschaftet wie bis dato und den Planeten grenzenlos ausbeutet. Daran hat sich nicht wirklich was geändert, obwohl auch viele der Vorhersagen nicht eingetroffen sind, Gott sei Dank. Diesmal lautet der Titel 1% ist genug und es geht wieder um Wachstumskritik. Doch im Zentrum steht diesmal nicht die Ausbeutung der Ressourcen. Vielmehr nehmen sich die Forscher nun vor allem der Probleme der Arbeitslosigkeit und der Ungleichheit in den westlichen Industriestaaten an. Und um diese Dinge geht es sicher auch im Interview. USA planen Milliardenklage gegen Deutsche Bank. Auf die Presse, aber das ist natürlich überall zu lesen. Das Geldhaus soll wegen riskanter Hypothekengeschäfte 14 Milliarden Dollar zahlen. Die Bank hofft, dass die Rechnung am Ende niedriger ausfällt. Das kann ich mir gut vorstellen. 14 Milliarden, ziemlich geschmolzen. Und die Bank hat ja nur ca. 5,5 Milliarden, nur unter Anführungszeichen, der Kriegskasse. Und soweit ich weiß, hat aber auch zu diesem Thema mein heutiger Gast Doro Schreier einiges zu sagen. Bin gespannt, wie sie diese Nachricht einschätzt. Alle besprochenen News-Artikel finden sich natürlich wie immer auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Und hier geht's gleich weiter mit Netzfrau Doro Schreier und den Systemfehlern, die sie ja nicht müde wird, auf ihrer Seite aufzuzeigen. Und sie ist eine Insiderin und ich bin, oder war es zumindest, war im Bankwesen für über 30 Jahre. Also bin gespannt auf dieses Interview. Jetzt gleich live auf CropFM.
We'll be right back.
So, jetzt gab es noch eine kurze Schrecksekunde, weil irgendwie die Skype-Verbindung jetzt dann nicht hingehauen hat. Wir haben jetzt wieder auf Telefon zurückgeswitcht. Schönen guten Abend, Frau Schreier.
Ja, hallo.
Grüß
Sie nach Österreich, hallo.
Hallo. Freut mich, dass es jetzt geklappt hat. Bei unserem ersten Versuch vor ein paar Wochen, da war bei mir die Internetverbindung dann plötzlich weg. Nein, nicht plötzlich, es war schon am Vortag. Und ich glaube auch nicht, dass es was mit unserem Gespräch zu tun gehabt hat, aber trotzdem ärgerlich. Heute jedenfalls scheint alles hinzuhauen, auch wenn leider die Skype-Verbindung gebrummt hat und wir daher doch wieder auf dem Telefon sind, aber Skype ist sozusagen der Fallback. Ja, ich freue mich sehr. Sie sagen, dass Sie also über 30 Jahre als Bankerin gearbeitet haben. Ja. Wie hält man das aus?
Gut.
Gut?
Es war
Warum haben Sie dann aufgehört?
Also 30 Jahre ist eine lange Zeit. Und ja. Man muss eines immer bedenken. Also ich war mit 14 bin ich schon in die Juso eingestiegen seinerzeit und in die Politik und habe sehr viele Schulungen gemacht, wurde seinerzeit auch von CDU sehr umworben, konnte mich aber davon nicht begeistern lassen, was die eben halt mir präsentierten. Das alleine ist schon eine lange Story. So, und dann kam es so, dass viele von meinen Leuten, die mit mir in der Partei waren und studiert hatten und so weiter, wurden in Gewerkschaften aufgenommen. Und ich hatte dann gesagt, nein, die Gewerkschaft sollte an sich nicht mein Lebenselixier sein. Ich würde gerne doch den Weg des Geldes folgen wollen, weil ich hatte gemerkt, dass vieles, was sich abspielt in dieser Welt, eben halt im Finanziellen darstellt. Somit habe ich dann eben die Lehre begonnen bei der Bank und fand das sehr schön. Ich hatte sehr tolle Einblicke, habe mich sehr früh schon mit erneuerbaren Energien befassen können. Das war schon 87, 84 war ich schon online, also mit 84 hatten wir schon Datenübertragung. Und 1990 habe ich dann das erste Modem bekommen, wo ich dann eben halt weltweit mit anderen Bankern eben verschiedene Konzerne, ich war eben halt für die deutschen Konzerne zuständig, zu analysieren, um das in diese Welt zu tragen. Und der Job bei der Bank war super toll, weil wenn wir so gearbeitet hätten, wie wir heute arbeiten in der Bank, dann hätte man uns mit der Mistforke, ich komme ja aus Ostfriesland, mit der Mistforke aus der Bank gejagt. Und ausgestiegen bin ich ja, weil ich bin dann nach 25 Jahren, ja 26 Jahren, so genau kann ich es gar noch nicht mal sagen, aber viele Jahre, also mindestens 25 Jahre vom Genossenschaftswesen, bin ich dann einem Aufruf gefolgt, gen Baden-Württemberg, weil dort sollte die erneuerbare Energien mehr forciert werden. Und wollte eigentlich bei der DZ-Bank anfangen und kriegte ein super tolles Angebot bei der Landesbank Baden-Württemberg und wollte schon immer mal sehen, wie so eine Landesbank funktioniert. So, und wir kommen sicherlich nachher noch zur Deutschen Bank und Lehman Brothers. Und das war eben halt die wahnsinnige Zeit dort, wo ich gemerkt habe, dass die Leute, die Bankmitarbeiter immer mehr Druck bekamen und mir auch dann die Mitarbeiter gesagt haben, dass sie nachts eben halt nicht mehr schlafen können, weil sie eben halt diese komischen Papiere, nenne ich sie mal, an Mann bringen mussten. Und ich merkte, das ist nicht so mein Leben, was ich mir habe vorstellen wollen.
Welche Papiere? Was für
Lehman Brothers Papiere.
Okay.
Die Investitionen in Lehman.
Okay.
Also, und es war ja so, dass die Finanzkrise, die kriegten wir ja schon ein bisschen vorher mit. Also wir Banker sind ja eigentlich der Zeit ein bisschen voraus.
Welches Jahr war das?
Das war 2007.
Oh,
und
okay.
Ja, und 2007. Und ich hatte dann ziemlich viel Heimweh zu meiner alten Genossenschaftsbank, weil ich dachte, naja, da haben wir das so, dass dieses Teamgedanken und dieses mit den Kunden war an sich eigentlich immer noch mir überlassen. Also solange die Geschäfte liefen, hatte ich auch keinerlei Probleme, Menschen zu helfen. Und das war aber in Baden-Württemberg überhaupt nicht gegeben. Also ich fand es fürchterlich dort und bin dann wieder zurückgegangen und habe dann zwei große Banken, Genossenschaftsbanken, die hatten fusioniert und sollte dort eben halt wieder die Banken zusammenbringen und habe dann eben gemerkt, dass dort auch so viel Druck auf diese Mitarbeiter ausgeübt wird, nicht seitens des Vorstandes, sondern eher seitens vom Vertriebsleiter, Controlling und was wir nicht alles haben in der Bank, die selber gar nicht mal am Markt tätig sind. Und die Mitarbeiter, die tun wirklich alles erdenklich, alles Mögliche. Und viele waren schon wegen Burnout in einer Klinik gewesen, hatten schon Krebs bekommen. Und ich hatte dann zu mir gesagt, nein, ich möchte nicht diejenige sein, die einen Selbstmord zu verantworten hat. Und habe dann festgestellt, dass das nicht mehr mein Leben ist, weil ich muss ja auch eine Bank sanieren. Ich muss die Mitarbeiter steuern, wenn ich eine Bank leite. Und das war eben halt für mich, wo ich gesagt habe, das so kann es nicht sein. Und die Vertriebsleiter, die dafür zuständig sind, dass der Markt läuft, angeblich läuft, also ich sag ja immer so, es gibt ja immer Menschen, die meinen, sie sind ja unersetzlich. Und die konnte ich davon nicht überzeugen, dass wir eher als Team arbeiten sollten mit den Kunden zusammen und zu überzeugen, dass wir gut sind, weil so geht's nicht weiter. Es ist kein Vertrauen mehr da zwischen Mitarbeiter und Kunden. Und da habe ich dann gesagt für mich, nee, ich höre auf und hatte dann Gott sei Dank ein sehr gutes Team um mich rum, wo ich dann erstmal gesagt habe, ich bin Fördermittelberaterin, förder mich erstmal und habe dann erstmal ein Jahr pausiert und habe dann für mich entschieden, ach, mach's Unternehmensberater für erneuerbare Energien, weil ich war auch nicht mehr so auf mein Gehalt angewiesen, dadurch, dass meine Kinder jetzt ja nun ausstudiert hatten. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, brauche ich das Geld oder brauche ich es nicht, wenn ich eine Familie habe. Und dadurch, dass mein Mann eben halt auch berufstätig ist, haben wir uns dafür entschieden, dass ich dann zu Hause bleibe. Und dann kam ja nun 2011 die Geschichte mit Fukushima. Und so hat man mich dann wieder ins Netz hervorgeholt oder ins Netz geholt, wo man gesagt hat, kannst du nicht nochmal die erneuerbaren Energien erklären, dass die Leute keine Angst haben müssen, wenn die Atomkraftwerke ausgeschaltet werden. Und so bin ich eigentlich ins Netz gekommen und ja, und so bin ich wieder eben halt als Netzwerkerin aktiv gewesen. Die Netzfrauen, das ist ein reines Zufallsprodukt. Also das war nie geplant und war auch nie meine Absicht gewesen. 2012 war ich dann noch in Amerika und habe die Occupy Wall Street da mitgebracht und habe den Journalisten hier eben halt in Österreich, Schweiz oder auch also im deutschsprachigen Raum eben erklärt, was Occupy Wall Street ist. Und weil ich eben halt auch ein Gegner war, was in den Investmentbanken passiert. Und das ist Occupy Wall Street, warten eben halt die Banker, weil wer sollte sonst auch diese Auskünfte geben können, was in den Banken vor sich geht. Ja, und so bin ich eben halt wieder zur Aktivistin geworden.
Würden Sie sich als Kapitalistin bezeichnen?
Als Kapitalistin?
Ja.
Das ist immer eine Geschichte, heute überhaupt gar nicht. Also ich war auch nie eine Kapitalistin. Ich hatte mir auch nie den Erfolg in der Bank so vorgestellt. Es war ja so, man muss immer bedenken, ich war alleinerziehend, hatte eine Tochter, die sehr begabt war in verschiedenen Funktionen, ob das jetzt Musik, Sport war, wollte studieren und das kostet sehr viel Geld und viele meinen ja immer, wir Banker verdienen wahnsinnig viel Geld, aber wir sind ja keine Investmentbanker in dem Sinne, die auf Provisionsbasis, das ist jetzt ja erst alles gekommen, das hat ja die Deutsche Bank eingeführt, aber wir haben ja nicht auf Provisionsbasis gearbeitet, wir kriegen ganz normal unsere TGs, das kann man nachgucken, was TG 6, TG 7, TG 8 ist. Und musste eben halt immer studieren, bis zu meinem 40. Lebensjahr immer studieren, weil wir immer wieder Nachweise haben müssen. Und somit habe ich eben halt auch immer ein bisschen mehr Geld verdient, um meine Familie ernähren zu können. Ich meine, nachher mit zwei Personen, wo ich dann meinen Mann kennengelernt habe und wo wir dann zwei Einkommen haben, ist es was anderes. Aber als alleinerziehende Mutter ist es schon ganz schön hart. Und Kapitalistin war ich nie, weil Geld für mich keine besondere Rolle spielt. Ich muss leben können, ich muss essen können, ich muss trinken können, ich muss meine Familie ernähren können, ich muss meine Stromkosten genauso wie andere auch bezahlen, meine Miete, beziehungsweise wenn ich ein Haus habe, die Abtragung. Aber eine Kapitalistin war ich nie, nein. Ich habe nur immer den Weg des Geldes gefolgt und bin meinem Hobby nachgegangen.
Sie haben dann also 2013 die Netzfrauen gegründet.
Ja.
Und inzwischen auch schon einige Negativ-Awards eingeheimst oder beziehungsweise zumindest wurden sie nominiert. Goldenes Brett, lockere Schraube, das habe ich überhaupt erst heute gesehen, dass das gibt. Was? Ich meine, einer der Kritikpunkte, die ich da so gelesen habe beim Überfliegen, war, sie sind nicht sehr gut mit Kritik, also sie sind nicht kritikfähig. Wissen Sie das? Sehen Sie sich selbst als kritikfähig? Können Sie gut mit Kritik umgehen oder ist das, hat es da vielleicht einen wahren Kern?
Nein, also es ist ja so. Es ist immer im Auge des Betrachters. Also ich bin zwar Netzwerkerin, mittlerweile ja auch schon seit 1990, dann können Sie sich ja vorstellen, wie viele Jahre ich das mache. Kritikpunkte ist in der Bank das A und O. Ich habe zum Beispiel Einwandsbehandlung unterrichtet. Bedeutet, wenn meine Leute, also ich habe ja selber auch Mitarbeiter gehabt, wenn zum Beispiel ein Kunde, wie Sie gehen ja zur Bank und sagen, Ihnen passen die ganzen Gebühren nicht. Ne? Scheiß Bank, Gebühren, ne? Kennen wir alles. Erst recht, seitdem es ja auch die Online-Banken gibt. Dann müssen Sie natürlich geschult sein, wie gehen Sie mit diesem Kunden um. Und ein Kunde hat in erster Linie immer Recht, weil er darf auf sein Recht pochen und darf sich ärgern. So, jetzt ist es natürlich unsere Aufgabe, dem Kunden entgegenzukommen. Wie einigt man sich? Hat der Kunde wirklich Recht? Muss ich den überzeugen? Muss ich mit Argumente kommen? So, das lernen wir und das schule ich hier auch. Das ist Einwandsbehandlung. Einwandsbehandlung heißt, ein konstruktiver Kritik wird auch drauf eingegangen. Nur was ich ja hatte, war ja, und das habe ich nie verstanden, das verstehen wir heute noch nicht. Also ich habe ja noch immer mit Bankern zu tun. Was wir nicht verstehen ist, ich meine, nun wissen wir selber das Problem mit den Trollen. Und was ich auch nicht verstehe ist, seinerzeit, es geht ja, wir können gleich dieses mit dem Chibo auch nochmal aufklären. Es fing alles an, als ich die Google Map Karte mit den Flüchtlingsheimen von der Nazi-Gruppe Der Rechte Weg entfernen lassen habe. Es war uns allen nicht möglich, diese Karte zu entfernen. Bis ich dann, Google ist bei mir hier in der Nähe, ist ungefähr 30 Kilometer von mir entfernt, aber hat keine eigene Anschrift beziehungsweise keine Telefonnummer. So, jetzt habe ich mich auf den Weg gemacht, bin nach Google und habe Google direkt angesprochen, habe gesagt, so, wir haben hier ein Problem, wir haben eine Flüchtlingskarte, die möchten wir gerne entfernt haben.
Moment, wo war diese Flüchtlingskarte? Da bin ich jetzt kurz ausgestiegen.
Es gab von der Nazi-Gruppe eine Flüchtlingskarte, also das heißt, es waren überall Häuser, Wohnungen, auch wo nur zwei Flüchtlinge drin sind, also Landen drin sind, die Nazis sich zusammengebastelt haben, damit die wussten, wo diese Flüchtlinge sind. Das konnte jeder Nazi konnte da eintragen, wo er wusste, wo Asylanten sind.
Also die stand einfach im Netz. Die waren nicht auf ihrer Seite, sondern die
so
war
wie sie bei
irgendwo im Netz. Okay.
Ja, wo sie können ja eine Karte bei Google einrichten, zum Beispiel wo Demonstrationen sind und so war die Karte. Und wir hatten das gesehen und alle baten dann diese Karte entfernen zu lassen. Das hatte ich auf meine Seite getan und somit kamen die ganzen Medien auch darauf, dass
die Bitte um Entfernung der Karte. Das war auf ihrer Seite. Ja, okay.
Ja, so. Und das habe ich auch geschafft, habe dann auch Interviews geben müssen für Fernsehen, was weiß, Fernsehen gehe ich ja nicht rein, aber Radios mache ich ja mit. So. Und das habe ich dann auch gemacht und damit rief dann der Verfassungsschutz an. Es ging darum, die sind ja auch bei mir in der Nähe, ich habe ja alles bei mir zentral gelegen und die haben dann auch, das hieß dann also Vorsicht, also haben mich auch gewarnt und ich wurde da mehrfach gewarnt, dass eben halt die Nazis mich auf den Kicker haben, weil ich diese Karte geschafft habe bei Google zu entfernen und sie würden sich rächen. So, jetzt kam ich mit diesen Chibo-Puschel, nennen die das ja. So. Und zwar war das so, dass ich sowieso mit Chibo in Verbindung stand, weil es darum ging, dass die ja auch in China produzieren und es ging darum, wie Chibo sich in Zukunft umwelttechnisch verbessern würde. Ich wohne ja auch, Chibo ist ja in Hamburg. So. Und hatte dann aber in einem Supermarktkette eben halt diesen Puschel gesehen und hatte ganz normal gefragt, handelt es sich um richtigen Pelz oder ist es dieses Kunstpelz, also was richtiger Pelz, was als Kunstpelz verkauft wird. So, jetzt ganz grob nur. Und daraufhin kriegte ich aber nicht gleich eine Antwort und habe dann gesagt, ich mache das aber dann öffentlich, damit wir darauf hinweisen können. Damit kriegte ich so einen Shitstorm, dass weder Chibo wusste, was los ist, noch ich wusste, was los ist. Und die Argumentationen waren so unter der Gürtellinie, dass wir uns Hilfe geholt haben, wo wir gesagt haben, also das können wir nicht alleine alles leisten, was wir dort haben. Und da hat man mir vorgeworfen, ich würde falsch kritisieren. Nun muss ich dazu sagen, das bin ja nicht immer ich. Ja, wir sind ja ein Team. Ich bin ja nicht immer diejenige, die jetzt nun kommentiert. So, wenn wir Kritik bekommen, die wir konstruktiv, wo man uns vernünftig fragt, mit Respekt, man muss uns nicht lieben, aber wir erwarten zumindest Respekt. Wir sind zwischen 50 und 75 Jahre alt. Ja, und wir haben das noch gelernt, dass man mit Respekt miteinander umgeht. Dann erwarten wir, wenn jemand uns eine Frage stellt, dann erwarten wir auch, dass diese Frage so gestellt ist, dass wir sie auch antworten können oder wir weisen darauf hin, bitte lesen Sie den und den Beitrag. Wir haben im Monat, in der Woche, Entschuldigung, 100.000 Kommentare, die bearbeitet werden müssen. Die können wir nicht alle bearbeiten. Und wenn jetzt einige kommen, wie die Skeptiker, wo die ja auch noch, das muss man ja noch dazu sagen, diese Trolle, die sind ja auch noch ein gemeinnütziger Verein, die wir ja auch noch mit Steuergeldern befüttern. Das ist ja auch noch so ein Ding. Und da muss ich sagen, wenn man uns nur wegen Kritik, dass wir nicht kritikfähig wären, negativ darstellen kann und nicht, weil wir jetzt was weiß ich, wir haben 3200 Beiträge geschrieben, die ja auch in Schulbüchern und überall schon aufgenommen worden sind oder bei Abiturarbeiten oder an Universitäten oder Online-Universitäten und ich weiß gar nicht, wo die als all morgen ist ein Beitrag auf der Messe ausgehängt, wo unsere Beiträge überall landen. Dann muss ich sagen, naja, wenn die keine anderen Sorgen haben, mit Respekt kann man jemandem entgegenkommen und der wird auch mit Respekt behandelt. Aber das, was sich im sozialen Netzwerk aufbaut und dass man Rufmord betreibt an Leuten, die überhaupt, ich habe nie jemanden wehgetan, ich habe nie jemanden angegriffen, dann muss ich sagen, dann geht es zu weit. Und da sage ich mir auch, wir arbeiten weltweit. Wir haben Leute in Chile, wir haben Leute in Argentinien, Brasilien, in Amerika sind wir sehr groß vertreten. Wir sind in Japan, wird schwieriger, weil Japan kommt nicht mehr raus. Aber wir sind ja überall vertreten. Und die haben auch gesagt, wie kann das sein? Idle No More genauso, das ist in Kanada, das sind die Indianer, mit denen wir ja nun auch gerade in Kontakt stehen, wegen den Sioux. Da sagen wir auch, Mensch, Idle No More sind 5 Mütter, die das aufgebaut haben. Netzfrauen habe ich nicht als Bankerin gegründet, sondern als Mutter, weil ich eben halt Familie habe. Ich habe Töchter, ich habe Enkelkinder. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache weiter für euch, weil ich bin ja auf Wunsch des Netzes geblieben, der Netzgemeinde, wo ich gesagt habe, okay, ich mache dann eine Seite, nenne die Netzfrauen. Das war auch nur so ein Zufallsname. Und ich opfere meine Freizeit, das mache ich 7 Tage die Woche, 10 Stunden teilweise, abends um 9 Uhr kommen noch Anrufe, die Hilfe erwarten von mir. Und da ist es so, wo ich dann sage, Leute, wie kann es sein, dass hier in Deutschland die Mütter von Müttern wohlgemerkt angegriffen werden, die sich mit Konzernen wie Nestle auseinandersetzen? Ich stehe mit Nestle in Dialog, also ich rede ja auch mit Nestle und mit Chibo oder Johnson & Johnson musste ich vertagen, weil ich kann ja nur nicht so viele Konzerne auf einmal im Dialog treten, das geht nicht. Bayer hatte mich zum Beispiel schon eingeladen, weil ich so viel über Bayer geschrieben hatte, hatte Bayer mich eingeladen, das Forschungsinstitut anzuschauen. Müllermilch hat mich eingeladen, um mir da mal den Betrieb anzuschauen. Also das sind ja so Sachen, ich stehe ja wirklich mit diesen Konzernen wirklich in Kontakt. Und da finde ich es unmöglich, wenn ich mich einsetze für meine Kinder. Welche Mutter kann es sich wagen, mich dafür zu kritisieren. Wenn Sie unsere Seite nicht wollen und nicht mögen, dann müssen Sie gar nicht draufgehen. Wenn ich ein ARD-Programm nicht sehen will, dann schalte ich um. Wenn ZDF schon wieder Sport bringt dann, und ich mag Oliver Kahn nicht hören, der 1,6 Millionen Euro praktisch im Jahr verdient, dann schalte ich das aus. Jeder hat das Recht darauf, auszuschalten, was er nicht haben will.
Naja, Moment, Sie kritisieren das ja auch. Also Sie haben ja da letztens einen Artikel über ARD und ZDF geschrieben.
Ja, nee, da habe ich ja meine Erfahrung mit. Der hat ja richtig.
Ja, aber gut, aber deshalb, also ich finde es jetzt im Prinzip, finde ich jetzt nichts schlecht dran, wenn Sie jemand kritisiert oder wenn
ja
Kritik
auch
kommt. Na, also das ist okay, ne?
Das ist okay.
Es kommt halt immer darauf an, ob sie unter der Gürtellinie ist, ob sie konstruktiv ist oder überhaupt zutreffend ist. Das ist wieder eine andere Frage. Aber prinzipiell Kritik finde ich eigentlich sehr positiv, weil das eigentlich zur Reflexion anregt und niemand ist hundertprozentig richtig. Also das ist halt einfach so. Ne?
Nein, darum ging es doch gar nicht. Ja. Es ging ja darum, dass ja bei mir, es geht ja um meine Person und es ist ja so, dass die Polizei sich schon eingeschaltet hat, ja, weil es werden Seiten eingerichtet auf Facebook, die wirklich nichts anderes machen, als nur über mich und meine Person negative Schlagzeilen zu verbreiten.
Ja, da wird es dann schon
schreiben. Und da geht es ja drum. Ja, ja. Es geht ja darum, dass der Mobbing-Aktionen, Cybermobbing gegen meine Person gemacht wird. Und das war so schlimm, dass wirklich sich die Polizei eingeschaltet hat und die Kriminalpolizei mich gebeten hat, doch bitte aktiv zu sein. Und da hat Österreich Gott sei Dank andere Gesetze. Aber es ist mittlerweile so schlimm, dass meine Familie wirklich schon darunter gelitten hat. Und das geht zu weit.
Ja, das tut es. Ja, klar. Aber Kommen wir zurück zu unserem Thema.
Eigentlich ein Thema, genau.
Ja.
Also wie gesagt, ich sage mal so, noch ganz kurz. Uns darf jeder kritisieren. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Man kann schreiben, was man will. Wir haben ein offenes Netz. Jeder kann sich ja so viel Zeit damit auslassen, wie er möchte. Eines muss aber derjenige bitte bedenken. Wir stellen immer wieder vermehrt fest, umso mehr negativen Kritik wir kriegen, ne? Also das sind ja immer dieselben. Wir wissen ja die Leute. Es sind ja immer dieselben. Es handelt sich um 50 Personen, die sich abgesprochen haben, die das ja machen. So. Und wir kriegen aber dadurch immer wieder eine größere Fangemeinde. Wenn N24 zum Beispiel das aufnimmt, was die Blockrebellen geschrieben haben, dann meldet sich komischerweise wiederum, das ist ja der Springer Verlag, dann meldet sich der Bertelsmann und will eine Kooperation mit uns. Wenn jetzt zum Beispiel wieder nominiert werde für irgendwas, was ich, lockere Schraube und Aluminiumhut oder was weiß ich, wie die alle heißen, ich lese es ja gar nicht alles mehr, weil ich will mich ja nicht verletzen damit. Ich weiß ja selber, was ich mache und was nicht. Und da ist es so, man muss sich ja treu bleiben, man darf ja nur nicht verunsichert sein, man geht gegen große Konzerne vor oder Erdogan, das ist ja nun auch nicht gerade witzig. Und da ist es jetzt so, dass ich mir dann auch halt sage, wo ich dann irgendwo wir haben dadurch mehr Aufsehen und die sind dann auf unsere Seite und komischerweise bleiben die dann auch, weil ich sehe ja, von was die kommen. Und dann bleiben die auch und somit kriegen wir immer mehr Leser. Also negative
Werbung wirkt auch, klar. Sie waren ja auch, wir haben ja doch einige Telefonate geführt und wir haben da eine ganze Liste von Dingen, über die wir sprechen könnten. Was ich sehr interessant gefunden habe, Sie waren relativ eng irgendwie bei der Einführung des Euros.
Ich entschuldige mich da nochmal für. Ich entschuldige mich dafür. Also öffentlich.
Na gut, es war nicht Ihre Schuld. Aber ich meine zumindest Sie...
Doch. Also
es war nicht Ihre Schuld.
Dass der Euro eingeführt wurde. Um Gottes Willen, das nicht. Da kann ich nicht für. Eben. Aber ich habe die ganzen Vorträge gehalten. Das heißt, wir mussten einen Euro-Beauftragten haben. Nun waren wir keine kleine Bank. Und da hat man mich dann dazu genommen, dass ich dann doch bitte diese Vorträge halten soll, ob das in Schulen ist, ob das in Verbänden ist, in Vereinen.
Sie haben Propaganda für den Euro gemacht, sozusagen.
Genau. Ja, okay. So. Und dann habe ich immer gesagt, wir hatten im Mai, also im 1. Januar 2002 sollte ja der Euro eingeführt werden. Und im Mai 2001 hatten wir noch keine Unterlagen. Und daraufhin habe ich dann die PowerPoint-Präsentationen gemacht und wir saßen alle zusammen und da sagte ich so zu meinem Vorstand, ich sagte, oh Gott, das wird ja alles teurer werden. Nee, das kannst du nicht sagen, das kannst du nicht sagen. Ich sagte, naja, gut, okay, aber glaub mir, es wird alles teurer. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwas billiger wird. Aber gut, die haben das ja gemeint. Und so habe ich dann eben halt auch die Vorträge gehalten und habe hauptsächlich auch die Vorteile des Euros genannt. Das, was heute passiert, ich bin kein Euro-Gegner, um Gottes Willen, wir können uns das gar nicht mehr leisten, dass wir aus dem Euro rausgehen
würden. Ja, ich fürchte auch, ja.
Ne, das können wir uns gar nicht leisten. Aber das, was die Europäische Union macht, sprich Juncker, ne, damit hätte sowieso schon längst abgesetzt werden müssen. Und das finde ich ja, das Grausige an der ganzen Geschichte ist, diese ganze Euro-Einführungsgeschichte hat am meisten den Konzernen was gebracht. Das ist genau wie IBAN der Böse mit dem IBAN-Nummer, mit den ganzen Nummern. Das ist alles nur, damit die Konzerne weniger Kosten haben, weniger Umtauschgebühren haben und besser den Handel treiben können in verschiedenen Ländern.
Jetzt könnte man aber sagen, aber das kommt dann ja auch den Konsumenten zugute, oder? In diesem Umweg.
Also ich sag's mal so, wie ich es in den Occupy-Bewegungen erklärt habe, wenn ich den Journalisten sagen musste, was ist Occupy oder sind sie ein Occupy? Ganz einfach. Hätte man vor 2001, hätte man für ein Brot, hätte man dann 8 Mark bezahlt?
Ja.
Rechnen Sie mal um. Also es ist so, die Löhne und die Renten sind alle so geblieben, wie sie seinerzeit umgerechnet worden sind. Ja?
Ja.
Wir dürfen, so. Und wenn man dann die Kosten heute sieht, wenn ich in Urlaub fahre, vor 2002, wenn ich dann nach Griechenland gefahren bin, hatte ich die für 700 Mark. Wenn ich heute nach Griechenland hinfahre, bezahle ich 700 Euro. So, das sind 1400 Mark.
Gut, aber da gab es Inflation dazwischen, ne?
Ach, was denn für eine Inflation? 2,5? Nein. Also ich kann es nur so sagen, wie es ist. Ich weiß nicht, was viel durch den Euro günstiger geworden ist.
Mhm.
Kommt immer drauf an, was man haben will.
Natürlich.
Ich kann heute auch Ramsch kriegen für ich kann auch Brot kriegen für 1 Euro. Ja, ich kann auch ein Brötchen für 15 Cent kriegen. Aber ich sag's ja nur, es ist nicht so eingetreten, wie man es uns versprochen hat.
Ne, offensichtlich. Na ja, gut, und es gibt natürlich, was sehen Sie als das größte Problem des Euro?
Nee, den Euro sehe ich überhaupt nicht als Problem.
Nein, aber
was,
ja.
Aber was ich als allgemein als Problem sehe, und das mache ich ja auch öffentlich, also wie gesagt, ich bin für Europa allgemein, für das gemeinsame Europa, würde Griechenland raten, rauszugehen im Moment. Also ein Grexit, das würde Griechenland jetzt helfen im Moment. Und die Europäische Kommission ist so verlobbisiert, so nenne ich das, das ist so mit Lobby bestückt, dass wir als Konsumenten, das sehe ich ja bei der EFSA, also wenn zum Beispiel die sagen, dass Glyphosat sicher ist, dass Fracking sicher ist und, dann fühle ich mich als Verbraucher missverstanden. Entschuldigung. Und das ist ja dieser ganze Lobbyismus, der sich da zusammenbraut. Warum muss zum Beispiel eine Pharmagesellschaft 500 Millionen Euro zahlen, damit ein Gesetz durchkommt, wenn aber doch in Wirklichkeit das Produkt in Ordnung ist? Wenn ein Produkt in Ordnung ist, dann spricht es für sich. Da muss ich keine 500 Millionen an die EU geben als was weiß ich, damit ich mir die Leute kaufe. Verstehen Sie, was ich meine? Wir haben eine Gesellschaft in der EU, also in der EU-Kommission. So kann es nicht sein. Und was viele ja gar nicht wissen ist, wir haben seinerzeit, wurde darüber beraten, kriegen wir einen Präsidenten oder kriegen wir keinen Präsidenten? Wird die EU-Kommission für sich handelbar oder nicht handelbar? Das war ja das Gespräch 2002. Darauf hieß es dann, nein, wir kriegen keinen Präsidenten aufgrund dessen, weil die Südländer mehr Wahlbeteiligung hätten, als wenn wir Nordeuropäer, dann hatten die Angst, dass ein Südeuropäer die Präsidentschaftswahl gewinnen würde. Daraufhin ist ja auch erst, anfangs hatte ja die Europäische Kommission ja gar nicht mal die Macht, die sie jetzt ja hat. Und die Macht, die sie jetzt hat, wo sie über die nationalen Länder wie Deutschland, England ist ja nun bald raus, aber wo sie über Italien befinden kann, über Frankreich befinden kann, über Portugal befinden kann. Und das ist nicht Ländersache. Wir haben ja seinerzeit in Deutschland ja auch, ich weiß noch, wo Gerd Schröder damals so in Panik war, weil wir zu hohe Schulden gemacht hatten. Und da haben wir eine Abmahnung erhalten. Und oder dreimal haben wir, glaube ich, sogar eine Abmahnung erhalten von der EU. Aber ich muss dazu sagen, so wie es im Moment ist, Draghi ist nicht tragbar. Draghi kommt von Goldman Sachs, der Draghi kam von Italien. Italien war schon zu Draghis Zeiten hochverschuldet. Draghi hat Italien schon den Bach runtergehen lassen. Soll ich mir von so einem Mann soll ich da jetzt sagen, ich fühle mich verstanden? Nein. Und da meine ich, also ich bin kein Europagegner, ich bin durchaus für ein gemeinsames Europa, aber eben halt für die Gemeinschaft und nicht das, was momentan passiert. Das ist ein Unding, dass eine EZB-Bank so viel Macht hat, das haben wir damals schon vorgewarnt, dass die Unternehmensanleihen, ich darf Schrottpapiere kaufen von irgendwo ein Unternehmen, das ist doch, dann finanzieren wir ja schon wieder Unternehmen. Und das kann es nicht sein.
Hätte es überhaupt einen Sinn, die D-Mark wieder einzuführen?
Nein.
Nein. Jemand schreibt im Chat auch, nur Deutschland profitiert vom Euro. Sehen Sie das auch so? Oder?
Nein. Also es ist anders. Also erst einmal muss man bedenken. Als wir 2002 den Euro eingeführt haben, hat es einen wahnsinns hohen Kostenfaktor für alle gebracht. Das müssen wir Steuerzahler ja zahlen. Ich meine, Sie müssen immer so bedenken, die anderen verdienen ja alles nicht. Wir bezahlen das ja alles. So, wenn wir jetzt aber beigehen, und würden jetzt nun zum Beispiel, so wie England, kann sich das leisten, weil England hat, ich komme jetzt ja gerade von London, England hat ja immer noch den Pfund behalten. Da passiert ja im Grunde genommen, wissen wir noch gar nicht, was genau passiert, weil es ist noch nie vorgekommen. Wir wissen es nicht. Also ist es so, aber England braucht zumindest nicht die Währung ändern. Wenn wir aber die Währung wieder ändern und würden die D-Mark wieder einführen, müssen wir wieder den ganzen Kostenschwung haben. Wir müssen wieder alles umtauschen, wir müssen wieder alles neu drucken und. Und diesen Kostenfaktor, das können der Mittelstand kann sich das im Moment gar nicht erlauben. Wer soll das denn noch alles bezahlen?
Keine Ahnung. Ich habe schon im Vorfeld, also in den News kurz eine Meldung über die Deutsche Bank, die das ist heute rausgekommen.
Ja.
14 Milliarden möchte man ihnen aus den USA aufbrummen, Strafe. Ja. Was sagen Sie denn dazu? Sie haben sich ja mit Deutsche Bank recht eingehend beschäftigt und da ja auch noch ein paar Dinge zu sagen. Aber was sagen Sie denn jetzt zu dieser doch sehr, sehr hohen Strafe? Also,
ja, nun, man hofft ja noch, hat ja mehr gehabt, ne? JP Morgan hat, glaube ich, 16,5 Milliarden sogar gehabt.
Der Dollar, glaube ich. Ja, okay, ist ja egal.
Ja, aber trotzdem, JP Morgan war, glaube ich, die höchste Strafe.
Ist
aber
auch größer.
Aber JP Morgan kann man ja nun normal nicht mit einer Deutsche Bank vergleichen. Wenn Deutsche Bank 60 Milliarden hat JP Morgan 200 Milliarden. Also das kann man auch nicht miteinander vergleichen. Also zu der Deutschen Bank. Ich hatte kürzlich geschrieben gehabt in einem Beitrag, ich glaube, es war im Mai, glaube ich, Monat Mai. Also ich glaube, einmal im Monat schreibe ich, glaube ich, über die Deutsche Bank. Also im Mai habe ich, glaube ich, geschrieben, oh Gott, jetzt müssen wir also ich nenne das jetzt mal einfach so, um die Empörung zu sehen, oh Gott, jetzt müssen wir auch noch nun muss der Steuerzahler die Deutsche Bank retten. So, das war was ich gesagt habe. Daraufhin Empörung, das kann doch nicht sein. Wo steht das? Wieso müssen wir die Deutsche Bank retten? Ne, das kann doch nicht möglich sein und. Naja, gut, ich sage immer so, die Leute, die ein Konto besitzen bei einer Bank, wissen ja oftmals viel besser über Banken Bescheid als die Bankwissen oder Bankfachwirt oder Bankfinanzwesen studiert haben. Also das haben wir ja schon seinerzeit immer festgestellt, dass unsere Serviceleute, die am Schalter saßen, mehr wussten als wir, die in dem Thema drin saßen. Aber wir sagen dann immer, lass die Leute reden, sie kommen von selber dahinter. So, gemerkt habe ich, dass etwas nicht stimmt. Das war ja schon 2014, glaube ich, war es 2000. Ich kann es nicht sagen, 2013 war das ja mit dem Casino. Dann war es, glaube ich, 2014, wo ich gesagt habe, wieso verklagt BlackRock und Allianz, wieso verklagen die Deutsche Bank mit Immobilienkrediten, wenn die doch die größten Aktionäre der Deutschen Bank sind? So, ne, warum muss ich, wenn ich der größte Aktionär bin von einer Bank, wieso muss ich meinen eigenen, der soll mir doch Rendite bringen, wieso verklage ich die? Das ist ja komisch. Und das, was heute passiert ist, das geht ja schon länger. Das geht jetzt ja schon, ich glaube, bestimmt mindestens 3 Jahre schon. Also ist nicht neu, ist nicht neu. Und da fand ich schon, oh Gott, die Deutsche Bank soll gespalten werden. Und ich sehe das jetzt letztens mit Blackstone wiederum. Die Deutsche Bank gehört ja schon gar nicht mehr den Deutschen, sondern der größte Anteilseigner der Deutschen Bank ist ja BlackRock, übrigens auch Monsanto und Bayer, und der Scheich von Katar. Der Scheich von Katar gehört ja die Deutsche Bank, gehört auch VW, aber gehört die Deutsche Bank. Und der Scheich von Katar hat ja auch letztens versucht, seinen besten Manager dort unterzubringen in dem Aufsichtsrat. Und das hat aber ja nicht geklappt. Da gab es ja noch Auseinandersetzungen. Aber ich bin der Meinung, dass die Deutsche Bank für sich gespalten werden soll. Und ich bin ja gespannt, wann die Fusion oder die Heirat mit der Commerzbank vonstatten geht und was da noch kommt. Und diese 15 Milliarden, die kann die Deutsche Bank nicht aufbringen. Also ich meine, dass die Deutsche Bank, also die hat ja wahnsinnige Rücklagen geschaffen für solche Fälle. Die hat ja, ich glaube, wie viel haben die? 170 Straffälle im Moment? Oder sind schon fast 1000? Ich kann es noch nicht mal genau sagen. Ich habe jetzt nicht die Zahlen vor mir liegen. Aber wahnsinnig viele Anklagen, die ja für die Deutsche Bank sind, also die ganzen Strafverfahren. Und diese Rücklagen, die können sie nicht mehr zahlen. Und entweder oder retten wir die Deutsche Bank oder sie holen sich Kapital auf dem Markt, dann müssten neue Aktien wieder auf dem Markt drauf. Schwierig zu sagen, aber das, was gerade passiert, ich denke, das gibt den letzten Todesschuss von der Deutschen Bank. Ich wage mal diese Prognose.
Was meinen Sie mit Todesschuss der Deutschen Bank? Wenn die Deutsche Bank kollabieren würde, wäre das ja ein Riesenproblem. Ne? Also meinen Sie das?
Wieso? Hat doch die Lehman Brothers doch auch?
Ja, aber es war ein Riesenproblem.
Was meinen Sie, was wir jetzt gerade machen? Und das regt, es ist doch so, es regt sich ja kein Mensch auf. Ich kann Ihnen das ganz ehrlich, ich erkläre Ihnen das mal. Wenn ich Ihnen, also nur damit Sie mal einen Einblick drauf haben, was wir so erleben. Wenn ich Ihnen einen Beitrag bringe auf Facebook über was passiert, wenn man jetzt mit Ihrem Körper, wenn Sie jetzt Nagellack draufnehmen auf Ihren Nägel, ja, dann haben Sie einen Ansturm auf Ihrer Webseite. Das können Sie sich nicht vorstellen. Ja, das so. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel über die Bank schreibe, dann ist der Ansturm sowas von gering. Und wissen Sie, wen das dann interessiert, was ich über Banken schreibe? Die Finanzbranche. Das heißt, die Finanzbranche geht jetzt zum Beispiel bei und nimmt dann meine Recherchen, die ich über die Deutsche Bank, über Blackstone, BlackRock und Stategate und wie sie alle heißen, wir haben ja gar nicht mehr so viele, JP Morgan, dann geht es in die Finanzforen. Und dort wird dann drüber diskutiert, was ich dann geschrieben habe. So, die Bevölkerung, die Masse, interessiert das überhaupt nicht. Jetzt kommt's. Die HSH Nordbank, das ist eine Landesbank, die wir hier in Schleswig-Holstein haben, zusammen mit Hamburg. Die hat sich vertan mit den, jetzt kommt's ja noch, die ganzen Schiffs, die Schiffsbranche, die ist runter, die ist pleite. So, jetzt haben die alle Schiffe investiert. Und haben ein Minus. Jetzt müssen wir Steuerzahler wiederum die HSH Nordbank retten. Ja, das ist ein Unding, ist das. Während die HSH Nordbank, ich glaube 100 Töchter, hat die alleine schon auf Cayman Island, auf Panama und ich weiß gar nicht, ich habe sie alle aufgeführt. So, die haben selber Gelder in Steueroasen und ich kann dann beigehen und kann von meinen Steuergeldern diese HSH Nordbank retten. Das ist doch ein Irrsinn. Und genauso ist es zum Beispiel mit der größten Bank in Spanien. Das wissen viele auch gar nicht. Es wurde die größte Bank in Spanien, das war die erste Bank, die wir mit uns in Europa alle zusammen gerettet haben, mit unseren Steuergeldern. Egal, ob wir in Italien wohnen, in Griechenland wohnen, in Portugal oder in Deutschland. So, jetzt ist diese große Bank mit unseren Geldern gerettet worden. 2 Jahre ist diese Bank frisiert. Das muss man jetzt mal vorstellen. Eine Frau geht zum Friseur, macht sich schön die Haare, ne? So, ne? Und sieht doch ganz toll aus. Und so muss man sich so eine Bank auch vorstellen. Die ist 2 Jahre lang schön frisiert worden, schön aufgebaut worden, alles Mögliche. So.
Die Braut wird hergerichtet, ne? Die Braut wird hergerichtet.
Genau. So. Dann ist was passiert. Dann hat die Bank of Catalonien, das ist eine auch lateinamerikanische Bank mit drin und so weiter, die hat dann diese Bank aufgekauft, die wir gerettet haben, nach 2 Jahren, wo sie frisiert war, also oder wo die Braut hergerichtet war. Dann geht Blackstone bei und kauft dieses Hypothekenpaket mit einem Wert von 6,35 Milliarden Euro für 2,39 Milliarden. So, jetzt kann es um 1 oder 2 Milliarden kann jetzt Unterschied sein, aber ich möchte mal nur das darstellen. Also 2,39 Milliarden. Also für unter die Hälfte. Jetzt hat Blackstone einen Wert von Hypothekenpool von 6,35 Milliarden billig geschossen. Der Wert, wenn ich noch diese ganzen Werte noch rechne, die wir normalerweise abziehen, dann kann der Wert auch bei 10 Milliarden sein. Er hat aber nur 2,35 Milliarden bezahlen müssen. Und wenn ich jetzt in Spanien bin und gehe auf der Rambla spazieren und stehe vor dem Gaudi-Museum oder ne, Gaudi ist ja sehr vertreten, dann kann es sein, dass dieses Objekt dem Blackstone gehört. Und das ist die Sauerei. Und das passiert mit HSH Nordbank genauso. HSH Nordbank soll verkauft werden. Die Steuerzahler zahlen die Negativen, also die Schulden. Ja, dann wird die Bank verkauft. Und was ist dann letztendlich? Die Hypotheken, die dort sind, die kriegt dann Blackstone wieder kostenlos dazu. Ich nenne ja nicht kostenlos, aber günstig. Warum? Weil Blackstone hat einen Fonds gegründet. Da sind Leute drin, ab einem Vermögen von 20 Milliarden Dollar. So, die kaufen alles auf, die kaufen die ganzen Hypotheken auf, die kaufen die ganzen Gebäude auf. Die haben ja auch von der Deutschen Bank dieses Casino, was sie ja hatten in Las Vegas, haben die ja aufgekauft. Hat auch. Deutsche Bank hat 4 Milliarden bezahlt, Blackstone hat dieses Hotel für 2 Milliarden bekommen.
Ja, ja.
1,5 Milliarden. So, und das wollte ich nur erklären.
Gutes Geschäft.
Ja, wir retten und retten und retten. Und
die Verluste werden sozialisiert und die Gewinne privatisiert. Das ist ja so ein Schlagwort.
Genau.
Ne? Und scheint ja zumindest in diesen Fällen so zu sein.
Aber es interessiert niemanden. Und das ist ja das, was ich immer sage. Wenn ich einen Bankbeitrag schreibe, der wirklich, ich versuche es so zu erklären, dass jeder es versteht. Das heißt,
Thema.
Ja, nun, aber es ist anstrengend, das Finanzchinesisch in einer normalen Sprache zu bringen. Ich habe mich, als ich angefangen bin mit den Netzfrauen, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, das in einer normalen Sprache zu schreiben, so, dass jeder das versteht. Mittlerweile sage ich mir, warum soll ich mir die Mühe machen, das der Masse klar zu machen, wenn die Masse mich dafür ja auch noch angreift. Dann hieß es natürlich von einigen Seiten, wie auch die Skeptiker, so nenne ich die ja nun, die dann auch wieder diesen Aluhut da geben wollen, die sagen dann, ja, sie hat einen Rechtschreibfehler, sie hat da Grammatik drin, sie hat das so einfach erklärt. Ja Gott, ich kann auch mit Fremdwörtern kommen. Ich kann es auch 100%ig machen. Aber es ist doch halt so, es geht darum zu erklären, dass wir bezahlen wenn man zum Beispiel eine Braut hat, dann gibt es ein Brautgeschenk und dieses Brautgeschenk, da geht dann Blackstone mit von hier davon und hat ja auch in Paris schon alles aufgekauft. Museen sind aufgekauft worden. Was Blackstone nicht kauft, das kauft der Scheich von Katar. Die arbeiten übrigens zusammen. Blackstone und Scheich Katar arbeiten ja zusammen. Ist ja eine Gesellschaft. Und wir sind dann die Leidtragenden. Und das kann es nicht sein. Und die großen Investmentbanker kriegen dann auch noch weiß nicht wie viel Millionen an Provision. Ich sage mir immer so, wer ein Auto gegen die Wand fährt und das absichtlich oder weiß, was er tut, ja, der muss dafür bluten. Es kann doch nicht sein, dass wir bestraft werden für irgendwelche Sachen, die andere gemacht haben. Und das gehört sich nicht. Entschuldigung.
Das ist recht milde ausgedrückt, das gehört sich nicht. Das ist eigentlich eine Schweinerei, wenn das alles so ist. Wobei jetzt Skeptiker, in meiner Sendung geht es immer wieder auch um Skepsis und ich glaube, man muss da unterscheiden. Also Skepsis ist was sehr Gesundes. Aber natürlich. Es gibt dann halt Skepsis, die bar jeder Vernunft agiert, die gibt es auch und die ist dann halt und den Gegnern aber vorwirft, dass eben sie bei jeder Vernunft argumentieren und dann, genau. Das ist dann halt das Problem. Aber Skepsis finde ich sehr gut. Also ich bin bei allem
skeptisch. Und Realist.
Sie müssen skeptisch sein. Ne?
Also, ich bin Analystin. Ja. Wenn ich zum Beispiel früher, heute machen das ja Investmentbanker. So, in jeder Abteilung in einer Bank gibt es ein Research. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt, ich bin zum Beispiel Spezialistin für Afrika. Wenn zum Beispiel ein Kunde ankommt und sagt zu mir, Mensch, ich möchte gerne in Südafrika, der südafrikanische Rand, da gibt's jetzt, was weiß ich, 10% Zinsen, kann ich das machen, wie sieht die wirtschaftliche Situation aus? Dann trage ich diese Informationen zusammen und sage, das sieht so und so sieht das aus, die Zukunftsprognosen in 5 Jahren sieht so und so aus. Das sind ja, wir können das ja nur anhand von Zahlen und von Daten feststellen, das haben wir ja gelernt. So, natürlich bin ich Skeptiker. Ich meine, ich darf doch in meinem Job, darf ich privat naiv sein. Ja, da darf ich naiv sein. Aber wenn ich eine Bankerin bin und es geht um Millionen, ja, glauben Sie, dass ich da noch naiv sein darf?
Sollten Sie ja nicht, nein. Es kann ins Auge gehen. Es gibt ja die einen, die sagen, wir befinden uns schon wieder in einer Finanzkrise, die anderen sagen, wir befinden uns noch immer in einer Finanzkrise. Und ich habe da letztens eine recht interessante Analyse. Hallo, sind Sie noch da?
Ja, wunderbar. Ich höre zu.
Da hat es kurz geklickt, nämlich. Ich habe da letztens eine sehr interessante Analyse gehört. Da wurden also zwei Kurven gezeigt. Das eine ist das St. Louis Adjusted Monetary Base. Ich hoffe, das sagt Ihnen jetzt was. Also das ist diese im Prinzip die Geldmenge. Und die andere ist der Wilshire 5000 Total Market Cap Full Cap. Ja. Total Market Full Cap. Das heißt, das ist also im Prinzip der Wert der Aktien, zumindest einer bestimmten Gruppe von Aktien. Das wissen Sie sicher viel besser als ich. Jedenfalls, aber ein offenbar ausschlaggebender Wert. Und das Interessante ist, dass also seit das Quantitative Easing so richtig zum Tragen kam, ich glaube 2009, irgendwann in der Gegend, seitdem laufen die parallel. Das heißt, also zuvor war es also so, dass jetzt wäre es gut, wenn wir im Fernsehen wären, aber zuvor war es also so, dass die Aktienkurse haben sich entwickelt und die Geldbasis hat sich irgendwie entwickelt und plötzlich ist es so, dass die also wirklich parallel laufen. Je mehr, und die Aktien sind ja in den letzten Jahren extrem angestiegen und das taten sie komplett parallel offenbar zu der Ausweitung der Geldmenge. Also das ist doch beunruhigend, oder?
Also wir brauchen gar keinen Fernsehen. Wir können das ganz einfach darstellen. Es läuft nichts mehr so, wie es eigentlich hätte laufen müssen. Bedeutet, als wir angefangen sind, ich meine, wir machen ja nun schon länger den Aktienmarkt. Das ist ja, wir selber machen ja schon lange. Der Durcheinander, also ein Durcheinander gab es ja 98. Ich glaube 98 war es. Ich will es jetzt nicht sagen, aber ich glaube 98 war es so. Dann kriegten wir die EDC. Die EDC ist die elektronische Börse. Diese elektronische Börse haben wir alle vorgewarnt, weil wir hatten ja vorher ein Parkett. Da konnten wir dann angeben, wir möchten gerne so und so viel Aktien möchten wir gerne kaufen. Wir haben ja auch eigene Geschäfte gemacht, wir Banken. So, wir möchten gerne so und so viel Aktien kaufen, gucken dann auf die Kurse und so weiter. Aber seitdem wir die EDC haben, ist es ein elektronischer Handel, wo keiner mehr genau weiß, wie viel Geld eigentlich in Umlauf ist. Das ist genau mit den Warenbörsen. Das ist ein Irrsinn, was da läuft, weil wir gar nicht mehr wissen, wie viel Waren wir überhaupt im Umlauf haben. Also es ist ja nur papiermäßig alles. So, und früher war es eben halt so, dass wenn zum Beispiel USA, wenn der Dow Jones hustete, so nenne ich das, also wenn in Amerika gehustet wurde, dann ging praktisch morgens um 9 Uhr der DAX runter. Das haben wir nicht mehr. Wir haben überhaupt keine Kontrolle mehr. Bedeutet, als ich noch richtig, ja, Investmentbanker, ja, gibt's ja eigentlich, ja, gab's ja früher gar nicht. Also, als ich noch richtig zugange war, dass ich gesagt habe, so, wir sind jetzt weltweit miteinander verbunden, wir manipulieren mal ein bisschen NTV und schauen mal so, was da der Experte sagt. So, dann haben wir ein Börsenforum, sind aus Amerika, Indien und was weiß ich, wo alles zugeschaltet und schreiben uns, wie wir die Situation sehen, wo wir noch Potenzial sehen, welches wir empfehlen, welche Aktien wir kaufen, ohne das Insiderwissen zu verletzen. Das muss man ja noch dazu sagen. So, früher konnte man genau alles steuern. Dann hieß ja, als der neue Markt kam, waren ja auf einmal alle Aktionäre, das war übrigens geplant, ne? Das war das Vorspiel zur, auch mit der Deutschen Telekom, das war alles geplant. So, die Aktieneinführung mit der Deutschen Telekom, weil man wollte ja die Deutschen hatten ja immer ihr Sparbuch lieb. Und da verdient man kein Geld mit. Also musste man ein Produkt haben, weil die Zinsen ja fielen, musste man irgendwas haben, wo man anderswo Geld mit verdient. Durch Aktienhandel verdient man natürlich wesentlich mehr Geld, weil man dann ja prozentual dem Kunden etwas abknöpft. Das ist genau, wenn ich einen Investmentfonds kaufe, bezahle ich 5% Provision. Ich meine, es gibt natürlich auch diese Netfonds, die werden dann in Bearbeitungsgebühren umgewandelt. Aber im Grunde genommen ist es so, dass ich ja immer Provision für etwas zahle und diese Provision ist bares Geld für die Banken, wo sie eben halt mit verdienen. So, damals konnten wir, das war so, dass man um 9 Uhr anfing, sich den deutschen Markt anguckt, wir können Standards und Poor's, wir können auch vorher schon mal gucken, wie es aussieht, wie ungefähr die Prognosen sind. Aber um 9 Uhr geht die Börse auf. Um 16 Uhr warten wir alle auf den Dow Jones, dann kommt der Dow Jones, das ist 16 Uhr. Nachts, also bis 10 Uhr geht das. Nachts haben wir dann wiederum den Nikkei und das geht dann ja wieder bis morgens, so dass wir dann praktisch Tag und Nacht arbeiten. Es war ja auch so, dass die Banken dann ja irgendwann auch längere Öffnungszeiten gemacht haben, nur damit die Leute dann ja Aktien kaufen konnten. So. Und da konnte man ungefähr immer danach gehen, wie die Prognosen sein werden. Aber das ist im Moment, es ist so, die Leute haben Geld, also nicht wir Verbraucher, aber es sind ja nun wahnsinnig reiche Leute gibt es und die müssen irgendwo spekulieren oder spekulieren eben halt, manipulieren und haben den Einfluss. Und Zinsen gibt es nicht, es ist eine Nullzinsphase, es gibt nirgends Zinsen, also sind Aktien als Güter zu sehen. Und wir schwemmen zwar immer den Markt, aber dass ich jetzt heute sagen könnte, wie vor 10 Jahren, wie der DAX sein würde, ich hätte schon vor 2 Jahren, hätte ich schon auf einen Crash getippt. Vor einem Jahr noch hätte ich für einen Crash getippt. Dass die Deutsche Bank heute, die ist glaube ich 8 oder 9% runtergegangen, der hätte normalerweise vorher die ganzen Markt mitgerissen. Und deswegen, ich sage mir heute, ob man das noch richtig voraussehen kann, wie der DAX sich entwickelt, mag ich zu bezweifeln. Ich kann sagen, ja, er geht weiter nach oben, dann kann ich sagen, dass ich recht habe. Ich kann sagen, er geht nach unten hin. Dann kann auch sein, dass ich recht habe. Also ist es wie ein Glücksspiel. Man setzt entweder auf Schwarz oder auf Rot.
Die Behauptung ist ja dann auch, dass eigentlich durch dieses billige Geld, durch die niedrigen Zinsen, Aktien gekauft werden, die und somit die Kurse in die Höhe getrieben werden und man so also die fehlenden Zinsen dann durch steigende Aktienkurse, zumindest bis vor kurzem funktionierte das noch, bis vor ein, zwei Jahren, jetzt funktioniert das ja nicht mehr, ne?
Aber das war ja früher auch so, dass wir, wenn wir merken zum Beispiel, das war ja so, wenn die Zinsen nach oben hingingen, dann kaufte man, viele erinnern sich noch an diese Bundesschatzbriefe, Bundesanleihen und solche Papiere. Dann ging man eben halt in Wertpapieren. Wenn aber die Zinsen runtergingen, dann ging man in Aktien. Das war schon immer so. Also das hat auch noch bestanden. Nur ich frage mich heutzutage, wo das noch alles hinführen soll. Ich meine, wir pendeln uns ja normalerweise immer so bei 10.000 pendeln wir uns ja ein. Und ich weiß nicht, also ich selber habe keine Aktien, weil mir der Markt schon seit langem einfach zu unruhig ist. Also für mich selber als Verbraucher, der auf seinem Geld angewiesen ist, sehe ich nicht ein, warum ich im Moment spekulieren sollte. Was viele gemacht haben, die Geld haben und auch machen werden, ist natürlich in Güter investieren. Und da tun mir auch die Verbraucher alle sehr leid, die Familien. Seit 2008 hat die Regierung, haben die dafür, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber wird genauso sein, haben die dafür gesorgt, dass die Familien nicht mehr bauen können, obwohl wir haben ja wahnsinnig niedrige Zinsen. So, aber die Reichen kaufen sich ein Haus oder ein Mehrfamilienhaus nach dem anderen, weil Stein eben halt Gold ist. So. Und Mietobjekte, ne, davon eben, und das ist so, wenn ich jetzt Geld habe, dann habe ich einen Teil in Aktien, einen Teil habe ich in Bar, einen Teil habe ich natürlich in Häuser investiert und so weiter. Also es gibt ja immer ein Portfolio, was der Kunde hat. Und die Reichen, die haben jetzt, die konnten sich schön, viele haben sich auch natürlich, auch Banken, haben sich wieder Geld genommen vom Markt, weil wenn ich das zu 0% kriegen kann, warum soll ich es dann nicht nehmen und warum soll ich es dann nicht investieren? Wir wissen doch, was die Banken gemacht haben. Die haben doch weiter spekuliert. Die Landesbank sagte damals, was haben wir gefragt am Ende 2007, wie viel Verluste haben wir gemacht? Er sagte, die Landesbank, nö, nur ein paar hunderttausend, das holen wir wieder auf. Ja, und letztendlich war es doch millionenfach, was die Banken verbraten haben. Lehman Brothers ist doch eigentlich ein Zeichen, wo jeder normale Mensch hätte sagen müssen, da hätte doch die Welt daraus lernen müssen.
Generell nur noch eine Frage zu dem Ganzen. Diese ganze Null- und Niedrigzinspolitik und diese große Frage, wann die Fed jetzt die Zinsen erhöht. Wie sehen Sie das? Ich meine, man kann das doch, und teilweise sind die Zinsen ja im negativen Bereich, wo es ja dann völlig absurd wird eigentlich. Wie lange kann man das noch weiterspielen? Oder kann man das ewig Ihrer Meinung nach weiterspielen, solange man, wie sehen Sie das?
Also wir haben so eine Situation, wie wir sie jetzt im Moment haben. Wie gesagt, ich habe das jetzt über 30 Jahre gemacht, habe ich noch nicht mitgemacht ist nicht ganz richtig. Wir haben das mit Japan mitgemacht. Und zwar ist Japan war ja das erste Land, wo damals hatten die 1% Zinsen. Da sind die ja beigegangen, die Leute hier, und haben ja dort die Kredite in Japan aufgenommen. Dann, das nennt man ja auch Fremdwährungsspekulation. Und plötzlich stieg dann der Währungskurs, also ich will jetzt keine Bankschule jetzt machen oder eine Übung, sondern es ging dann, dass die Währung so enorm nach oben ging und einige wahnsinnig viel Geld verloren haben durch diesen Währungsunterschied. Da liefen dann auch Prozesse, liefen bei uns auch wieder, liefen Prozesse, weil die Leute meinten, sie fühlten sich falsch beraten und hatten jetzt so viel Geld verloren, weil eben halt mit Japan, so. Was jetzt im Moment passiert, ja, es gibt ja solche Schlauen, die jetzt genau sagen würden, wie die Prognosen jetzt da ist, und es klingt dann so, als wenn es dann genau richtig ist. Und dann, wenn es soweit ist, dann haben die Leute schon vergessen, dass man das gesagt hat. Also ich sehe diese ganze Entwicklung dramatisch, also fürchterlich. Man kann nicht immer nur Geld schwemmen, Geld schwemmen, Geld schwemmen. Das ist ja eine versteckte Inflation oder Deflation. Ja, wir stecken immer noch in der Finanzkrise, wo wir uns nie von erholt haben. Nie. Und das sieht man ja danach, Wenn die Finanzkrise vorbei wäre, der ganze Schaden von Lehman Brothers behoben wäre, hätte dann die Deutsche Bank heute noch 15 Milliarden Strafe zahlen müssen?
Ja, ist die Frage.
Verstehen Sie? Ja. Verstehen Sie, was ich meine? Ne? In Wirklichkeit, wenn alles vorbei gewesen wäre mit Lehman Brothers, ich meine, wir haben ja nun auch schon bald 10 Jahre um. So, wie kann es dann sein, wenn alles vorbei gewesen wäre und wir aus dieser Finanzkrise rausgegangen wären, dann säße Griechenland nicht da, wo sie jetzt wäre. Ja? Spanien, wie viele Menschen hungern dort? Was spricht auch keiner drüber? Wie hoch ist die Arbeitslosenzahl insgesamt? Wissen wir auch alle. Ne? Ich meine, wir müssen jetzt nicht auf Deutschland jetzt gucken. Und da sind sie alle in Praktikums. Also das ist ja eine verschobene Arbeitslosigkeit, die wir ja haben. So, und ich bin immer noch der Meinung, wir sind längst nicht aus der Finanzkrise raus, weil wenn eine deutsche Bank die 15 Milliarden, die sie als Strafe zahlen soll, nicht zahlen kann, was passiert dann? So, und dann haben wir, die Deutsche Bank hat sich nie erholt. Die hat immer gesagt, ich sehe Herr Ackermann immer noch, dass er gesagt, übrigens ist er ja immer noch in der EU beschäftigt, aber nichtsdestotrotz. So, der Herr Ackermann, unser Herr berühmter Ackermann von der Deutschen Bank, hat damals gesagt, er wollte keine Bankenhilfe annehmen, bräuchte die Deutsche Bank nicht. Die Deutsche Bank hat genug. So, und die Deutsche Bank hat nicht genug, weil wenn sie jetzt die 15 Milliarden zahlen soll und sie kann sie nicht zahlen und es geht schlecht, wer muss dann die Deutsche Bank retten? Wir Steuerzahler. Haben wir die Finanzkrise überlebt? Nein. Wir hätten seinerzeit 2009, ich war ja gegen den Rettungsschirm. So, als ich gefragt worden bin von den Bundestagsabgeordneten, ob sie jetzt abstimmen sollten für den Rettungsschirm oder gegen den Rettungsschirm, da habe ich gesagt, gegen den Rettungsschirm. Es hat noch nie in der Geschichte gegeben, dass wir Banken retten. Die Banken schaffen keine Arbeitsplätze. Die Banken bauen Arbeitsplätze ab. Lasst eine Bank Konkurs gehen. Das haben wir früher schon bei Genossenschaftsbanken gehabt. Ja, oder lasst sie sich gegenseitig helfen. Lasst sie sich gegenseitig übernehmen. Oder fusionieren oder heiraten oder sonst was. Aber nicht, dass wir Banken retten. Und die haben ein Pamphlet bekommen am Mittwochabend. Oh Gott, ich glaube 150 Seiten was, glaube ich. Ich kann es noch nicht mal genau sagen. So, und Donnerstag sollten die abstimmen, ob sie für oder gegen den Rettungsschirm sind. Und wussten gar nicht, was sie abstimmen. Das war ja noch das Schlimme. Es wusste ja noch nicht mal jemand, was er da abstimmt. Und das, was da gelaufen ist, das war falsch. Die Börse hätte normal. Was machen Sie, um das zu erklären? So, Sie gehen mit Ihrem Auto zum TÜV. Dann sagt der, der das überprüft, sagt, ich lege Ihr Auto still, damit, denn sonst, wenn Sie weiterfahren, fahren Sie gegen die Wand. Das will der TÜV verhindern, also wird Ihr Auto stillgelegt. Warum ist man nicht beigegangen und hat die Börse einfach mal für einen Tag ruhen lassen? Einfach ausstellen. Strom aus, alles aus, zack. Dann dürfen die Haie, die Investmentbanker ja nicht wissen, welcher Termin das dann sein sollte. So, und dann hätte man eine vernünftige Auflistung gemacht, hätte nachgeschaut, wie viel Geld ist wirklich in Umlauf, wie viel Ware ist in Umlauf, wer hat überhaupt die ganzen Aktien und so weiter, das wissen wir ja nicht, weil wir ja, es geht ja nicht mehr um Sekunden, es geht ja um Zehntelsekunden oder wie die Börse, die ist ja so schnell, Millisekunden. So, und dann hätte man eine vernünftige Bilanz gezogen, wie ein ganz normaler Großkonzern das auch macht, eine Bilanz gezogen, man hätte unterm Strich genau gehabt, welche Summen es geht, wir hätten genau eine vernünftige Auflistung gehabt und dann wären natürlich einige, hätten dann falsch gewettet, die hätten ihr Geld verloren, sage ich mir selber schuld, warum wettet man, warum spekuliert man, hat man selber schuld. So, und dann hätte man die Börse nochmal wieder neu gestartet mit einem vernünftigen Anfangsbilanz und hätte dann gesehen, wie es dann weitergeht. Und das hat man nicht getan.
Ja, um das jetzt abzuschließen, ja. Wagen Sie da eine Prognose, wie es jetzt mit ZERP und NERP, also 0% und Negative Interest Rates, also 0 und teilweise auch im Euroraum negative Zinssätze, was völlig absurd ist. Ich kriege Geld dafür, dass ich mir von jemandem Geld ausborge. Ja, also ich borge mir 1000 Euro und gebe ihm nur mehr 900 zurück oder so. Das ist ziemlich absurd. Wie glauben Sie, dass es da weitergeht? Wagen Sie da eine Prognose?
Ich sag das von meinem Bauchgefühl her.
Ja.
Ne, weil mein Chef sagte immer, frage immer Doros Bauch, der weiß ganz genau, da können wir uns drauf verlassen. Das klingt blöd, ne? Da ist auch niemand mit, aber meine Chefs sagten immer, ich muss immer auf mein Bauchgefühl, was mein Bauch sagt. Und wenn ich Bedenken hatte, dann sind wir angefangen zu prüfen. Ja, also wenn ich gesagt, oh, das finde ich gut, das kann ich so begründen, das ist, finde ich in Ordnung, dann wurde es gemacht. Wir verlassen in 2 Jahren Deutschland und wollen ja alles verkaufen und gehen dann auf ein Schiff. So, gönnen wir uns. Sage ich jetzt einfach mal so, wir gönnen uns, dass mein Mann kommt auf Rente, die Netzfrauen wird es aber weiterhin geben. Also das ist nicht so, dass die Netzfrauen aufgehört, weil ich kann ja überall arbeiten. Die andere Sache ist, dass ich mir seinerzeit ein Haus gekauft habe, als ich ausgestiegen bin, so ein altes Haus, und habe selber mit meinen Händen das umgebaut. Also ich habe selber gearbeitet, weil ich wollte auch mal etwas herstellen, nicht nur mal papiermäßig oder kopfmäßig.
Die Prognose, auch mal. Die Prognose.
So, jetzt wollte ich das Haus, vor 2 Jahren verkaufen. Vor 2 Jahren. Und habe den Kauf, hatte das auch erst angeboten und habe dann aber der Bank gesagt, nee, ich möchte doch nicht verkaufen. Weil ich nicht weiß, ne, nicht, dass ich zu viel Geld habe, darum geht's gar nicht. Es geht mir nur darum, weil ich den Banken nicht mehr traue. Verstehen Sie, was ich meine? Ich traue niemanden mehr.
Sie haben lieber das Haus als das Geld, das das Haus einbringt auf die Bank. Okay.
Weil das, was in Zypern passiert
ist. Kann ich nachvollziehen.
Ne, wo in Zypern, ich sag, ich kann immer nur das erklären, wie ich's mache. Ja? Wenn ich in Zypern gesehen habe, dass Leute Geld auf dem Konto hatten, 200.000, und wollten sich gerade zu dem Zeitpunkt, hatten ja noch sich einen Kredit aufgenommen und so weiter, wollten ein Objekt kaufen und auf einmal war alles, was über 100.000 war weg. Ja? Dann sage ich mir, das ist nicht fair. Wenn ich jetzt nun zum Beispiel mein Haus, wenn ich alles verkaufe, dann ist es meine Altersvorsorge, wo ich mir ein Schiff von kaufen möchte, wo ich von leben möchte. Jetzt muss ich aber damit rechnen, dass das alles weg ist. Experten, und da bin ja nicht nur ich alleine, raten an, wenn man mehr als 100.000 Euro hat, dann soll man die auf verschiedenen Banken aufteilen. Weil wir haben ja schon gehabt, da wollte eine Freundin von mir, wollte in Hamburg die bei der norwegischen Bank Geld anlegen, also außerhalb von Europa. Die haben das Geld, die haben den Euro gar nicht genommen. Wir hatten vor, oh Gott, 6 Jahren, 5 Jahren, 4 Jahren, hat die australische Bank gesagt, nö, ich nehme hier, wir nehmen keinen Euro auf. Ja, und ich bin im Moment, bin ich der Meinung, dass es so, wie es im Moment ist, geht es nicht weiter. Fragen Sie Goldman Sachs, was der vorhat, weil das ist der Profiteur. Ja, das sind die Profiteuren. Die sind alle so miteinander verzahnt, wenn ich schon alleine sehe, wo der Achleitner drin ist, also der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank, wo der alles mit zu tun hat. Ja, und das kommt ja auch aus Goldman Sachs. Dann muss ich sagen, also im Moment sehe ich nicht, dass die Zinsen steigen. Wir befinden uns jetzt im Wahlkampf in den USA. Also es wird sich sowieso nichts mehr passieren bis zum Ende November. Da wird sich sowieso im Moment nichts tun. Die werden die Wahl nicht riskieren. Und also ich denke, wir bleiben mindestens noch 1-2 Jahre in dieser Situation, in der wir jetzt uns befinden.
Und dann schauen wir mal, wie es dann ausschaut, weil, wie gesagt, also es ist eigentlich ja eine recht absurde Situation. Ich meine, wenn man jetzt wirklich Geld ausbaut bei einer Bank, dann natürlich hat man keine negativen Zinsen, aber teilweise ist es bei Anleihen und so weiter, da gibt es tatsächlich schon negative Zinsen, also wenn jetzt auch teilweise Staaten sich verschulden und wo also dann wirklich Menschen tatsächlich Geld bezahlen, damit sie ihr Geld irgendwo parken können.
Das machen doch die Banken doch selber auch.
Das ist schon ziemlich absurd. Und Sie sagen, das geht noch mindestens 1-2 Jahre so weiter und dann?
Was muss passieren? Soll ich Ihnen sagen, was am besten passieren muss?
Ja.
Es bricht alles zusammen. Also normalerweise müsste, also jetzt wird alles künstlich hochgehalten.
Da wird man Ihnen wieder Alarmismus vorwerfen.
Das macht nichts. Okay. Nö, also das ist, also ich sag mal so, ich habe damals, haben wir gesagt, bei der Telekom, da war die bei 100 Euro, da haben wir zu den Leuten gesagt, bitte verkauft die Telekom, das Geld habt ihr wenigstens sicher. So, nein, was wir wohl meinen, um Gottes Willen. Ja, so. Die, die nicht verkauft haben, haben alles verloren. Die, die aber verkauft haben, konnten einen Wahnsinnsgewinn mitnehmen. Das war beim neuen Markt genauso. Ich sage mir immer so, man trauert dem Geld hinterher, wenn man das Geld, wenn man die Aktien verkauft hat und die Aktienkurse gehen nach oben. Genauso trauert man das Geld hinterher, ne, wenn ich nicht verkauft habe und auf einmal gehen die Aktien runter und man hat nichts mehr. Es gibt meines Erachtens kein Patentrezept dafür. Die einzigste Möglichkeit, die man selber hat, ist, indem man anderen Menschen die Schuld gibt, dass man falsch beraten worden ist und sagt, du hast aber gesagt. So. Und wenn's danach geht, bin ich immer der Meinung, es ist wie in einem Haus auch, wenn alles durcheinander ist, chaotisch ist, dann muss man eben halt mal irgendwann mal aufräumen. Und das, was jetzt im Moment mit Draghi passiert, ich traue dem nicht über den Weg. Und das, was er im Moment macht, das ist Mist. Und wir sehen jetzt im Moment eine Fusion nach der anderen, ob das jetzt Monsanto Bayer ist, ob das Chemchina und Syngenta ist oder ob das Dow oder DuPont ist, ob das Pfizer ist, also in der Pharma ist. Überall werden große Konzerne gebaut, too big to fail. Das wird jetzt wahrscheinlich die Deutsche Bank und die Commerzbank, obwohl die ja nun sagen, nee, tun sie nicht. Und ich sage mir, es werden in Deutschland werden wiederum große Banken überleben. Die Bremer Landesbank hat gerade mit der NLB, sagen wir, Niedersächsische Landesbank fusioniert. Ja, es werden hier noch ein paar große Banken fusionieren, die werden noch zusammengehen. Und was man jetzt im Moment tun kann, also ich wüsste nur, dass man Sozialprogramme schaffen sollte, die den Wohnungsbau fördert, dass die Familien wieder bauen können und dass dann der Baumarkt wieder etwas boomt. Das war immer schon der Motor, dass man zumindest Arbeitsplätze schafft.
Na, die Bauindustrie, also in Graz hier, die boomt, das ist unglaublich. Baufirmen gehen zwar trotzdem pleite, was ich dann auch nicht verstehe, aber sie boomt. Also es wird gebaut,
und wer baut die Häuser? Das sind Leute, die sich das leisten können.
Es wird vor allem für Investoren gebaut, ja.
Ja, natürlich. Das sind alles Investoren.
Aber sie denken gleich wie Sie. Also sie verkaufen ihr Haus ja auch nicht und das treibt ja die Preise in die Höhe. Ne?
Nein, ich hatte ja mein Haus, das war ja eine andere Geschichte, dass wir dieses Haus noch gekauft haben. Das war ja ursprünglich gedacht für ein Kind von uns. Und
Sie verkaufen es ja eben nicht.
Ich verkaufe es. Man muss ja eins bedenken, wenn ich das jetzt verkaufe. Ja, das, ich will's ja gerne, ich hätte es ja gerne schon vor 2 Jahren, hätte ich es ja gerne einer Familie zur Verfügung gestellt. Nun sind die Preise hier aber ich wohne ja zwischen Kiel und Hamburg, sind auch nicht so explodiert, als wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg oder in Kiel zum Beispiel jetzt eine Wohnung hätte und verkaufen würde. Wenn ich zum Beispiel jetzt in Kiel eine Wohnung habe, eine ganz normale Wohnung, die ist genauso teuer, als wie ich jetzt mit meinem großen Haus und mit 1800 Quadratmeter Grund zum Beispiel. So, wenn ich jetzt mal, nur als Beispiel, wenn ich eine Wohnung kaufen würde in Hamburg, dieses Haus, was ich habe, würde ich jetzt hier in Deutschland auf dem Lande, würde ich vielleicht 150.000 Euro für kriegen. So, ne, muss man dazu sagen, habe ich auch sehr viel da reingesteckt. Wenn ich aber jetzt das gleiche Haus in Hamburg hätte, dann hätte ich für dieses Haus mit diesem großen Grundstück 1,5 Millionen gekriegt. Das sind ja auch Unterschiede, die wir haben. Wir haben ja verschiedene, wenn ich zum Beispiel in Hamburg, in München, in Wien oder in diesen Hauptstädten, da kann ich mir das doch gar nicht mehr leisten. In Berlin zum Beispiel kommen Investoren oder Leute mit Geld aus Italien, weil sie Italien nicht mehr trauen und kaufen sich die Häuser in Berlin. In Griechenland sind ja auch Leute, die Geld haben. Die kaufen sich doch nichts in Griechenland, die kaufen sich dann auch in Berlin Häuser. So, wir haben ja eine Verschiebung als solches auf dem Markt. Das sind ja nicht mehr, es ist doch nicht wie früher, dass eine Familie mit zwei Kindern, wo der Mann einen Zeitarbeitsvertrag hat, das ist ja nun mal gang und gäbe, ja, die Frau einen 400-Euro-Job hat, ne, die kann sich heute, die kriegt doch gar keinen Kredit mehr. Die kriegt keinen Kredit mehr, weil der Mann keine, der kann schon seit 20 Jahren in Zeitarbeit gearbeitet haben. Der kann aber keinen festen Arbeitsplatz nachweisen. Und darum kriegt er keinen Kredit, also muss er irgendwo mieten. Und es sind bestimmt Leute, die haben Drei-Zimmer-Wohnung, ja, mit zwei, drei Kindern und würden gerne eine größere Wohnung haben. Gehen aber auch nicht aufs Land. Wenn ich in Hamburg wohnen würde und in Hamburg arbeiten, so wie mein Mann. Mein Mann arbeitet in Hamburg. Der muss jeden Tag eine Stunde hin und eine Stunde zurück. Natürlich jetzt bei diesem ganzen Chaos, was wir hier haben mit der Autobahn. Dauert es 1,5 Stunden. So, dann kann doch eine Familie aus Hamburg sich besser hier ein Haus kaufen und der Mann fährt mit einem Zug oder mit einer Fahrgemeinschaft nach Hamburg hin.
Naja,
aber
gut,
nein,
halt,
die wollen sie ja nicht.
Ja, ja, also die Leidtragenden sind natürlich die Menschen, die Häuser nicht kaufen, um damit zu spekulieren, sondern um darin zu wohnen. Ne? Oder die Häuser
ja,
kaufen wollen.
Ja, ich spekuliere ja nicht mit meinem Haus.
Ich schau nur, also das Problem ist eben, Immobilien werden als reines Investment gesehen.
Genau.
Und dadurch wird es für die, die es als Mittel zum Leben sehen, schwierig.
Schwierig.
Wir kommen ans Ende der Sendung. Also wir reden da jetzt schon fast 90 Minuten. Das haben wir uns ja so ein bisschen als Grenze gesetzt. Ich möchte noch kurz zumindest auf das Thema, nachdem ja jetzt der Bayer-Monsanto-Deal irgendwie über die Bühne geht, oder wahrscheinlich geht, wenn die Wettbewerbsbehörde zustimmt. Sie haben da auf der Seite der Netzfrauen, also netzfrauen.org, haben Sie Werbung für das internationale Monsanto-Tribunal.
Tribunal.
Um was geht's da und was sagen Sie zu diesem Bayer-Monsanto-Deal und überhaupt zu diesen Chemiefirmen und vor allem auch Gentechnik und so weiter, zu diesem ganzen Themenkomplex?
Ja. Ich habe ja in dem letzten Bericht, wurde ich nochmal gebeten, eine Stellung zu schreiben zu Bayer und zu Monsanto. Ich hatte ja schon mal etwas geschrieben und zwar IG Farm. IG Farm war seinerzeit so, dass Bayer, BASF und Höchst zu IG Farm zusammengegangen sind und eine wahnsinnige Macht hatten als Pharma oder auch als Chemiebranche. Pharma und Chemie war ja
das
auch
gleich. Das war im Zweiten Weltkrieg und davor, ne?
Genau, ja. So. Und ein trauriges Schicksal aus dieser ganzen Gemeinschaft oder aus diesem großen Komplex, IG Farm, ist ja Contergan. Und die Macht, die dahinter steckte, habe ich auch aufgeschrieben, wie das damals alles zustande gekommen ist. Bei diesem Konstrukt, was wir jetzt haben, Bayer und Monsanto. Man muss eines wissen, ich bin ein bisschen überrascht, dass jetzt nun der Chef von Bayer, Decker ist es ja nicht mehr, ist Baumann, glaube ich. Und also es ist so, dass der Chef von Bayer gesagt hat, dass St. Louis der Hauptsitz sein soll. Da war ich etwas überrascht, weil vor einem halben Jahr, muss man wissen, wurde über Monsanto in USA, wir sind ja in den USA weiter mit den Demonstrationen wie hier in Europa. Und dort wird ja auch alles vermieden, was Gentechnik ist. Wir sind ja jetzt bei der Kennzeichnungspflicht, sind wir ja dabei, aber so wie Nestle jetzt ja auch sagte, chemische Produkte sind in den USA nicht mehr der Markt. Und auch Gentechnik ist nicht mehr der Markt in Amerika, das wollen die Verbraucher nicht mehr. Und es wurde im Senat besprochen, dass Monsanto noch ein halbes Jahr Frist kriegen würde in den USA. Somit war für uns klar, dass Monsanto aus USA rausgehen würde und würde in die Schweiz gehen wollen mit Syngenta. So, das hatten wir ja auch richtig gedeutet, bis ich dumme Kuh dann ja geschrieben habe, um Monsanto eins auszuwischen. Ich glaube nicht, dass Monsanto Syngenta bekommt, sondern dass Shemshina das übernimmt, weil Shemshina ist gerade auf der Suche nach anderen Konzernen. Daraufhin kam ein Dementi von Shemshina, dass sie überhaupt gar kein Interesse hätten an Syngenta und auch nicht an Monsantos Glyphosat. Da war ich schon etwas überrascht. Und plötzlich hieß es dann 14 Tage oder 3 Wochen später, dass Shamshina doch Interesse hat an Syngenta. Und hat dann eben halt, Syngenta ist jetzt ja auch durch, der US-Kongress hat das ja zugestimmt, also Shamshina darf Syngenta übernehmen. Also brauchte Monsanto ein anderes Zugpferd, welches es sich kaufen würde. Daraufhin hatte ich geschrieben, dadurch, dass Monsanto hier ja schon so groß vertreten ist, das weiß auch sicherlich keiner, dass das größte außer Amerika-Geschäft oder Büro ist ja in Holland. Da war ich ja, ist ja in Holland. So, aber Monsanto hat sehr große Zukäufe getätigt hier in Deutschland und hat ja auch große Forschungsfelder hier alleine schon in Deutschland. Große Büros und so weiter. Daraufhin hatte ich geschrieben, dass Monsanto Bayer übernehmen wird. Und dann kam ja dann aber umgekehrterweise, dass dann Bayer eben halt Monsanto kaufen will. Normalerweise ein falsches, eigentlich ist es falsch. Bayer hätte normalerweise, um weiter in der Pharma größer werden zu können, hätten die, so wie auch eigentlich der Vorstand ja auch gesagt hat, hätten die eigentlich eine Pharma kaufen müssen. Jetzt haben sie aber Monsanto gekauft. Und ich denke mal, es kommt daher, Monsanto wurde ja in Amerika verklagt wegen diesem PCB-Skandal und muss ja Milliarden bezahlen. Wenn das jetzt Schule macht, kommen ganz viele Gelder, also Strafgelder nochmal, Schadensersatzansprüche auf Monsanto zu. Im gleichen Zug wird aber auch Bayer verklagt, weil Bayer und Monsanto haben ja beide diese Chemikalie ja verbreitet. Dann heißt es, dass die werden ja von Norwegen verklagt. Bedeutet, tun sich zwei große Konzerne zusammen, schmelzen sich zusammen, dann sind sie too big to fall. Das heißt also, sie können nicht mehr stürzen. Und wenn die dann auch noch die Verträge richtig machen, bedeutet es, dass zum Beispiel die nicht mehr für diese Altlasten verklagt werden können. Die Geschichte ist ja bei IG Farben gelaufen. Da hat man versucht, IG Farben zu verklagen. Daraufhin wurde IG Farben wieder auseinander gespalten. In BASF, Bayer und Hoechs waren ja dann auf einmal wieder eigenständige Unternehmen. Und es hat ja bis vor 10 Jahren oder so hat es ja gedauert, bis IG Farben dann ja endgültig Konkurs angemeldet hat. Aber die Schadensansprüche sind nie geflossen. Und genauso ist es bei Syngenta. Syngenta wird wahnsinnig verklagt von unterschiedlichen Bauern aus Kanada und überall her, kann aber dann nicht mehr verklagt werden, weil Shamshina Syngenta übernimmt und Shamshina ist eine chinesische Staatsfirma und der ist immun, also man darf, er hat eine Immunität, also man kann keine chinesische Staatsfirma wegen Schadensersatz verklagen. Und genauso wird das jetzt auch sein. Und dass diese beiden zusammengehen, ich finde es unmöglich von einem Kartellamt, dass sie das machen. Aber das hat Nestle ja geschafft mit Pfizer, mit dem Babynahrungsmittelgeschäft. Und genauso ist es bei Bayer und bei Monsanto. Und mir tun die Bauern leid, weil erstens ist das eine sehr, sehr mächtiger Konzern und die können die Preise diktieren. Im Moment sind die Preise von Weizen und Gerste und Soja sehr im Keller. Aber das wird jetzt sich alles ändern. Und übrigens, die meisten Patente hat Bayer. Die hat ja gar nicht Monsanto. Normalerweise, der mistigste Konzern ist ja gar nicht mal Monsanto. Der mistigste Konzern ist ja DuPont und Dow und Bayer. Und Monsanto hat man ja immer nur als Namen genommen damit. Und jetzt konnten die anderen, Monsanto war im Vordergrund oder im Lichtbild der Öffentlichkeit. Das ist genauso wie alle Leute haben sich auf TTIP konzentriert und CETA geht jetzt durch. Und genauso alle Konzerne haben sich auf Monsanto konzentriert. Aber dass Dow und DuPont zusammengegangen sind, das ist Agent Orange und Atomkraft, so Atombombe, ne, sage ich immer. Das sind schlimme Konzerne. Und da interessiert sich keiner mehr für. Die Masse interessiert sich nur noch für Monsanto. Ja, aber wissen gar nicht, dass Bayer in Wirklichkeit überhaupt nicht anders ist. Wenn ich an die Pille denke, was da gemacht wird, wie viel Schäden da kommen und. Also, oder diese ganzen Insektizide oder das, was im Golfkrieg passiert ist mit dem Golfkriegssyndrom und. Also, es tut sich in Wirklichkeit kein Konzern dem anderen etwas. Für mich sind es alles Verbrechersyndikate, die so viel Macht haben, dass die ihre Leute so dermaßen in den Regierungszweigen untergebracht haben, dass wir als Verbraucher gar keine Chance mehr haben, gegen diese Konzerne vorgehen zu können. Und das ist das Schlimme an der ganzen Sache. Und dann haben wir ja auch noch, wenn Bayer 59 Milliarden bezahlt sie ja für Monsanto. So, nun hat Bayer hat seinen Sitz in Deutschland. Jetzt kommen die 59 Milliarden, werden vom Gewinn abgezogen, weil das sind ja Ausgaben, die dieser Konzern jetzt ja nun tätigen muss. Also braucht er auch keine Steuern zahlen. Und also das, was sich da tut, und das habe ich ja auch aufgeschrieben, das müsste man sich mal durchlesen, und es sind ja die gleichen Aktionäre, BlackRock, und die haben sich ja schon vorher, haben die sich ja schon alles so positioniert, dass sie mehr Stimmrechte geholt von Bayer, BlackRock zum Beispiel kann alleine bestimmen schon fast, was bei Bayer passiert. Und das ist das Schlimme. Es ist überall sind die gleichen großen Aktionäre, die über alles Mögliche bestimmen. Und das finde ich so, ob das die Rüstungskonzerne sind, ob das die Chemiekonzerne sind, ob das die Pharma, ob das die Gesundheit, ob das die Nahrung ist, alles, was ich als Mensch für mein Leben brauche, ja, bestimmen diese Konzerne. Und das kann es doch eigentlich nicht sein. Das muss doch jeder normale Mensch muss doch merken, dass hier was faul ist.
Also ich meine, dass diese Machtkonzentration, dass nur mal ganz im Prinzip ganz wenige Konzerne diese ganz wichtigen Dinge herstellen und auch kontrollieren, dass das Problem ist.
Ja, natürlich. Weil wie kann es sein? Wir brauchen uns gar nicht mal auf Bayer und Monsanto konzentrieren. Ne? Das ist jetzt im Moment ist es im Fokus. Als wir 2013 Marsch Against Monsanto hatten, ich komme ja nun aus dieser Marsch Against Monsanto USA-Geschichte, so, da hat doch gar keine einzige Medie darüber berichtet, dass wir weltweit gegen Monsanto vorgehen. Als wir im Mai wiederum weltweit gegen Monsanto vorging, war es doch noch nicht mal richtig eine Schlagzeile wert. Jetzt reden die über Monsanto und Bayer und alle meinen, ja, oh Gott, der arme Konzern Bayer aus Deutschland. Nein, der ist auch ein Scheißverein. Und hier, der hat auch wie viele Schicksale auf dem Puckel, wenn ich bedenke, dass diese Pestizide, die hier nicht erlaubt sind, in Europa, in Brasilien oder Argentinien untergebracht wird. Ne, diese ganzen Insektiziden, die überall verstreut sind, das ist auch Bayer. Und wir brauchen uns doch nur Nestle im Moment angucken. Wenn Nestle hat jetzt ja Fresenius als Chef. So, Nestle ist der größte Nahrungsmittelkonzern. Produziert also Maggi, ganze Produkte, KitKat und ich weiß gar nicht was alles. Tierfutter, Milch, Wasser. So, Nestle, der größte Nahrungsmittelkonzern, hat seit 2008 gründet er eine eigene Pharmagesellschaft. Diese Pharma, jetzt ist ja Fresenius Chef, jetzt ist es so, jetzt will Nestle gegen Krankheiten vorgehen, die durch falsche Ernährung entstehen. Bedeutet, der Nestle wird wahrscheinlich bestimmt irgendwann, also die gehen ja so rasant vor, die werden ja sicherlich irgendwann nochmal die größten Pharma-Leute werden, weil alles andere sind sie ja schon die größten. So, wenn die, dann muss man sich das mal vorstellen. Nestle verursacht Krankheiten durch Glutamat zum Beispiel, Maggi, Glutamat. So, dann kriege ich jetzt, oder Gentechnik. Nestle arbeitet ja auch mit Gentechnik. So, jetzt bin ich krank und habe eine Darmerkrankung. Dann hat Nestle diese Medikamente und verdient nochmal. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn ich meinem Mann das jedes Mal vorlese, dann sagt er, das kann es doch nicht sein. Ich sag ja. Ich sag, Nestle geht.
Ist aber ein cleveres Geschäftsmodell.
Ja,
man schafft
so
ein Problem und bietet die Lösung. Wenn das jetzt so ist, ich weiß nicht, aber ja.
Und so arbeiten die. Und ich sag das immer wieder. Es ist im Moment, mich hat das sehr beunruhigt. Man muss sich das auch mal bei der Fusion auch nochmal erklären, oder bei der Hochzeit, ich sag dann ja auch Hochzeit. Man muss immer eines bedenken. Wenn ich zwei Autos habe, die ich zusammenbauen möchte in ein Auto, dann nehme ich die Teile, die am besten sind, die nehme ich, damit dieses Auto fährt. Ich brauche aber keine zwei Fahrer mehr. Ja, brauche ich nicht mehr. Ich war, ne, so. Ich nehme noch ein paar Ersatzteile, behalte ich noch und alles andere entsorge ich. Ich habe noch keine Fusion gesehen, wo nicht Arbeitsplätze drunter gelitten haben.
Naja, es wird optimiert, klar.
Und ich vermute sogar, ich mag Unrecht haben. Ich sage mal zu mir, ich hoffe immer, ich habe mit dem, was ich sage und was ich Ihnen heute auch erzählt habe, alles Unrecht. Ja, ich will gar nicht Recht haben. Ich möchte gar nicht, dass die sagen, nachher, ach, Doro hat gesagt. Ja, ich will gar nicht Recht haben. Weil wäre mir lieber. Ich bin aber der Meinung sogar, dass BASF sich vielleicht auch noch Monsanto und Bayer anschließt, weil es gab es ja schon mal in der Geschichte, dann haben wir wieder IG Farm. Nennt sich dann ja nicht IG Farm. So, weil BASF hat 1500 Leute in der Forschung gehabt. 700 viele Forschungsstellen dicht gemacht und 750 von den 1500 sind jetzt entlassen worden. So, würde ein Konzern seine Forschung alles zumachen, wenn er nicht vorhat, mit irgendjemand anders zusammenzugehen, die auch schon Forschung haben? Die arbeiten doch sowieso alle zusammen. Hm. Bayer bezahlt schon seit 2007, ich glaube 2007, bezahlt er schon Lizenzgebühren an Monsanto für bestimmte Produkte, damit er die Produkte benutzen darf. Im Gegenzug bezahlt Monsanto Lizenzen an Bayer. Monsanto bezahlt gerade, ich glaube, 5 Milliarden. Ich kann es nicht genau sagen, bestimmt, weil ich ja alles, ich habe keine Zettel vor mir liegen. Also 5 Milliarden bezahlt Monsanto an Dow, weil die ein neues Mittel erfunden haben, weil Glyphosat wirkt nicht mehr. Also es gibt ein neues Mittel, das ist so ähnlich wie Agent Orange. Dann kommt wieder auf die Felder, Agent Orange ist wieder da. So, dann heißt es, die beiden haben zusammen ein Produkt entworfen, was die beiden zusammen auf den Markt nehmen. Bedeutet, arbeitet Monsanto mit DuPont zusammen oder mit Dow. Dow hat aber gerade mit DuPont fusioniert. Also die oberen fünf Konzerne, ich sage immer meinen Schülern, habe ich das immer so erklärt, um einfach mal zu sehen. Zu allem, was für mein Leben ich brauche, gibt es eine Handvoll. Das sind die vier Finger. Vier Finger sind die großen Konzerne. Der Daumen sind die sonstigen. Ja? Und das ist das, was uns erwartet. Wir haben eine Handvoll Konzerne, Giganten, die über unser Leben bestimmen. Und Bayer und Monsanto, und glauben Sie mir, die kriegen das durch. Entschuldigung, da müsste doch das Kartellamt sagen, das geht nicht. Das hat Mexiko damals versucht mit Pfizer und Nestle und wollte das auch verhindern. Die haben sich geeinigt, indem sie dann gesagt haben, dass die Muttermilch von Pfizer und so weiter, das da nicht vermarktet werden darf. Ansonsten wäre Babynahrung so teuer geworden. Das heißt, nachdem Nestle und Pfizer zusammengegangen sind in der Babynahrungssparte, dann geht automatisch, können die dann die Preise diktieren. Davor hatte Mexiko Angst und hat dieses nicht zugestimmt. Aber wenn die Kartellämter oder USA jetzt auch ja mit Shamshina und Syngenta, wenn die zustimmen, dann ist es doch nicht in unserem Sinn. Was sollen wir mit so großen Konzernen? Da können wir nie gegen klagen. Ich meine, jetzt kommen wir zu Tribunal. Wir versuchen ja, das ist ja so, es ist ja, viele sagen ja, das wäre nur eine Show. Nein, wir haben die Möglichkeiten, Monsanto zu verklagen. Das wird auch direkt ausgearbeitet, die Klageschrift. Es sind dort Richter vorhanden, die auch wirklich ein Urteil fällen. Dieses Urteil wird auch Monsanto zugestellt. So, jetzt kommt's. Warum kann ein amerikanisches Konzern nicht in Den Haag vor dem Menschenrechtsgerichtshof verklagt werden? Ganz einfach, weil die USA dafür gesorgt hat, dass keiner von einem USA-Konzern oder ein US-Bürger in Den Haag verklagt werden kann. Sie haben es einfach nicht unterschrieben. Bedeutet, wenn sobald jemand aus USA in Den Haag verklagt wird, hat USA die Möglichkeit, seine Soldaten, also sein Militär, beauftragen und den dort sofort rauszuholen. Bedeutet, wir können gar nicht vor dem Gerichtshof Monsanto verklagen, weil es ein US-Konzern ist. So, jetzt die andere Geschichte, das wäre vielleicht noch die Möglichkeit, das ist wahrscheinlich auch noch ein Grund, warum Bayer wahrscheinlich sagt, sie bleiben in USA, dann würde es ein US-Konzern werden, dann dürfte es nicht vor dem Den Haager Gerichtshof verklagt werden, wenn es zu irgendwelchen, es geht ja auch um die Antibabypille, es geht um andere Tabletten und so weiter, wo eventuell Schadensersatzansprüche gestellt werden müssten. Und wenn die das dann vor Den Haager Gerichtshof machen würden, ginge das nicht, wenn Bayer jetzt ein US-Konzern ist. So, jetzt dieser Tribunal bedeutet, die Richter und alles haben sich zur Verfügung gestellt, dieses Gerichtshof so darstellen zu lassen, als wäre es ein richtiges Gerichtshof. Bedeutet, die Klageanschrift und das Urteil ist rechtens, wenn ich mit diesem Urteil zum Beispiel nach Lateinamerika, es gibt ziemlich viele in Argentinien, die betroffen sind durch Monsanto. Also ne, die sehr viel verloren haben, krank geworden sind und so weiter. So, dann nehmen die dieses Urteil mit, legen das dem Richter vor und verklagen in ihren Heimatländern Monsanto. Das geht, das ist erlaubt. Aber vor dem Den Haag, also man kann kein US-Bürger vor dem Den Haager Gerichtshof verklagen. Das hat USA ganz schön eingefädelt.
Okay, das heißt, so schafft man eben dann die Möglichkeit, dann doch zu seinem Recht zu kommen. Wir sind ziemlich am Ende des Gesprächs. Ich meine, meine Liste ist noch so lang, da brauche ich gar nicht anfangen damit. Als Schlussfrage vielleicht, der Club of Rome hat kürzlich, ich glaube, das ist von heute die Nachricht, quasi die Lösung, ich meine, die Frage ist, die sich immer am Ende eines solchen Gesprächs stellt, ist natürlich, ja, okay, das ist alles ziemlich furchtbar. Auch wenn jetzt nur die Hälfte zutrifft, ist es noch immer sehr furchtbar. Wie kommen wir da wieder irgendwie raus? Oder wie kann sich das wieder verbessern? Denn die Trajektorie zeigt ja ziemlich nach unten im Moment. Das ist zumindest mein Gefühl. Der Club of Rome sagt ganz salopp, ja, weniger Kinder, mehr Urlaub, später in Rente.
Ja, kann man einfach sagen. Ist ja auch eine tolle Lösung.
Ja?
Ja, natürlich.
Also auch weniger Kinder.
Natürlich, das ist doch geplant. Das ist doch geplant. So, also es ist wirklich so geplant, dass die ärmeren Bevölkerung, das ist ja auch kein Geheimnis, 1974 hat Kissinger das ja auch in einem Plan dargestellt, der hat ja die Lösung für ein Album gefunden und meinte ja, deswegen kamen ja diese ganzen Zwangssterilisationen in Indien und in Brasilien zu tragen oder in Peru. Überall, wo sehr viele arme Menschen sind, ist ja diese Zwangssterilisation auch wirklich vollzogen worden. Das ist ja nichts, was jetzt nun verschwörungstheoretisch ist. Die Schreiben sind ja da. Und diese Verhandlungen sind ja auch, ich glaube 2012 waren die in London, haben dann das Treffen gehabt und Bill Gates ist da ja auch ein Fürsprecher, Bono übrigens auch von der Organisation One, dass sie versuchen wollen durch Verhütungsmitteln und wenn es dann eben halt dann durch Spritzen oder sonstige Möglichkeiten zu verhindern, dass eben halt gerade in diesen ärmeren Ländern zu viele Kinder geboren werden, weil wir haben ja nicht das Problem, dass die Nahrungsmittel als solches knapp wären für 10 Milliarden Menschen, sondern so wie ich jetzt auch gerade erst aufgeklärt habe, haben wir ja überall das Problem, dass die Qualität des Wassers eben halt nachlässt aufgrund dessen, weil wir ja so viele Verseuchungen haben. So, das ist ja einmal das Problem. Ich finde aber, warum sollen wir uns diktieren lassen? Ja, ich bin jetzt ja nun selber Mutter. warum müssen wir uns diktieren lassen, wie viele Kinder wir haben wollen, wie wir unser Leben verbringen wollen oder sonstiges. Ja, wir haben eine Meinungsfreiheit und eigentlich sollte die Demokratie noch sehr gepflegt sein. Ob wir die haben, ist eine andere Geschichte. Der eine sagt so, der andere sagt so. Das ist immer eine gefühlte Geschichte. Was kann man machen? Es ist ganz einfach. Ich kann das an einem Gespräch von Investoren, die ich letztens gelesen hatte. Also ich bin ja immer noch in den Finanznachrichten. Achso, übrigens von den Quellen, die ich habe, das sind alles Finanznachrichten, die als seriöse Quelle sind. Also ich verwende keine unseriösen Quellen. Das sind meistens Quellen, die selber auch von den Konzernen kommen. Nur das mal zu der Frage mit den Quellen. So, die andere Geschichte ist die. Da haben sich Investoren unterhalten und haben gesagt, ach, haben wir das ja schön eingefädelt. Wir haben ja gar nicht gewusst, dass wir mit einem Spiel so schnell so viel Kohle machen können. Also die reden auch so, ja, also es ist nicht immer geschwollen gesprochen. Und sagten, Mensch, mit dem Pokémon-Spiel, da ist uns ja was gelungen. Jetzt sind die Menschen, haben alle ein Spiel, wir verdienen da auch noch wahnsinnig drüber, weil es sind ja mal dieselben Aktionäre. Und die Leute sind beschäftigt. Ja, so, ein Beschäftigungssyndrom. Und wenn diese Leute sich alle beschäftigen lassen, die gehen tagsüber arbeiten, die haben obendrein noch dieses Spiel und gucken dann obendrein noch Fernsehen, von mir aus auch noch Sport. Und hier, so, und kümmern sich nicht darum, sagen, ach Gott, ne, was soll mir schon passieren oder es ändert sich sowieso nichts und ich weiß nicht was alles. Und dann wird sich auch nichts ändern. Also die haben sich wahnsinnig jetzt gefreut, dass die Leute so beschäftigt sind und dass man diese Leute so schnell mit einem Spiel faszinieren kann. Das hat keiner geahnt, ja, mit diesem Pokémon-Spiel. Das hat keiner geahnt. So, jetzt ist es so, ich sehe das ja in Amerika. Dort sind wir ja nun wahnsinnig aktiv und dort wird auch sehr viel erreicht. Man hätte keiner gedacht, dass Bernie Sanders mal so viele Stimmen kriegen würde. Und wenn die Leute nicht aufstehen...
Ja, aber leider ist er nicht zur Nominierung gekommen. Aber
okay. Ja, nee, das also er ist allein schon, dass er so... Das ging auch gar nicht, weil die Macht von den Medien und alles ist ja viel
zu groß. Ja, ist klar.
So, da brauchen wir uns auch nicht... Ich habe aufgeschrieben, wer alles zu Hillary Clinton gehört, also da brauchen wir uns gar nicht drüber sorgen. Und über Donald Trump möchte ich lieber gar nichts sagen. Also, ja, ist so, wie es ist. Und es ist halt so, dass wenn die Leute das einfach so hinnehmen und meinen, sie müssten jetzt Petitionen unterschreiben, müssten, ja, Demos ist ja auch gut, aber schauen Sie sich doch mal wirklich mal die großen Konzerne an. Greenpeace, ja, Compaq, BUND, NABU und wie sie alle heißen. Ja, ich nenne sie bewusst Konzerne, WWF. Ne? Ich meine, ich kämpfe schon seit 1975, glaube ich schon, gegen WWF, damals mit Prinz Bernhard, als er dieses Spiegelzimmer seinerzeit verkauft hat an WWF. Aber ist ja auch egal, es ist, wie es ist. Und so, wenn ich sehe, wie viel Milliarden gespendet wird, damit sich was ändert, das mache ich zum Beispiel, ne, also ich weiß noch, wie die Kirche ankam und sagte, oh, wir müssen unbedingt für Hungerhilfe spenden. So, was hat sich getan? Wenn ich so viel Geld habe, so viel Milliarden, dann versuche ich doch was zu ändern. Dann wird sich doch was ändern. Aber wenn ich die Wasserköpfe sehe von diesen großen Vereinen, ja, die gemeinnützigen Vereine, die helfen für, was weiß ich, Peter gegen für Tiere, was weiß ich alles, ja, dann muss ich ganz ehrlich gestehen sagen, wie viel Geld geben diese großen Organisationen in Werbung? Sind die nicht schon genauso unterwandert wie die großen Konzerne? Ich muss doch sehen, dass wenn ich so viel Geld habe, ne, wir arbeiten ja nun in Amerika ganz anders. Wir haben ja gar nicht diese großen Organisationen, die wir, da arbeiten wir übrigens alle zusammen. Ne? Jeder, der jetzt ein Netzwerk hat, der hilft jetzt. Ne? Wir machen ja vieles über Twitter und schreiben E-Mails. Dort werden Telefonaktionen gemacht, die werden Das geht also wirklich ruckzuck und die schaffen auch viel. Und hier ist es eben halt so, hier meint man, man gibt da ein paar Spenden hin, vertraut auf Organisationen. Und wie sagte Greenpeace, als ich hier das Wasser voll Pestizide hatte, ich hatte dann den Beleg, ja, rief ich bei Greenpeace an und sagte, du, wir sind doch gerade mit der Aktion mit Pestizide zugange. Kommt hier bitte eben her mit eurem Banner, damit wir hier zeigen können, dass das Wasser mit Pestizide verseucht ist. Daraufhin die Antwort von Greenpeace, nö, bei solchen kleinen Aktionen kommen wir nicht. Ich sage, kleine Aktion, es geht hier um Wasser. Ich sagte, wir haben hier überall Pestizide im Wasser, nachweislich, wir haben die Belege. Nö, wir kommen nicht. So, und da frage ich mich, ob man da nicht auch mal was ändern sollte. Wir arbeiten seit 20 Jahren mit irgendwelchen großen Organisationen und nichts tut sich. Es wird immer noch schlimmer, es wird immer, mit allem wird es immer schlimmer. Und da bin ich der Meinung, dass uns einfach der Zusammenhalt fehlt. So wie ich durfte zum Beispiel vom Monsanto-Tribunal, da war extra einer vom Monsanto-Tribunal aus Frankreich gekommen, der auch bei diesem Tribunalorganisation dabei ist. So, jetzt wollten wir die Gelegenheit nutzen und bei Wir haben's satt mitmachen. Und dort wollten wir eine Rede halten und kurz erklären und erläutern, was Monsanto-Tribunal wirklich ist. Durften wir nicht, wurde uns untersagt. Während wir aber in Südafrika mit Herzen, also herzlich aufgenommen wird, ich weiß jetzt, meine Freundin Sofia Gattica aus Argentinien war jetzt auf Welttournee mit dem französischen Chansonsänger, ich weiß im Moment gar nicht mal mehr, wie er heißt, und war jetzt überall auf der ganzen, also war also in Afrika, überall, also auch hier in Europa und hat dann überall auch von dem Monsanto-Tribunal erzählt. Und aber wenn wir hier in Deutschland, als wir die Presseerklärung hatten, haben wir dann versucht, auch die Medien davon zu begeistern, was wir hier machen. Das hat doch niemanden interessiert. Im Gegenteil, ich werde angegriffen, weil ich bei diesem Monsanto-Tribunal mitmache. Dass ich natürlich nicht so viel mitmachen kann, wie ich es gerne möchte, weil ich noch nebenbei eine Seite habe, die auch bestückt werden will. Dort sind, ich glaube, 250.000 Fans, ich weiß gar nicht mal. Also ich irgendwie was, 2000, kann auch mehr sein, ich weiß gar nicht. Oder sind wir schon bei 280, ich kann es nicht sagen. Aber wir haben über 200.000 Fans und ich habe 1 Million Leser im Monat. Und dann habe ich noch die ganzen Telefonate mit diesen Konzernen. Wenn Nestle anruft oder wenn Nestle mir schreibt, wenn ich im Dialog stehe, dann muss das stimmen, was ich den Konzernen sage. Und wenn ich über Konzern oder wenn ich Banken angreife oder wenn ich irgendwie was rausgebe, neue Nachrichten und, dann darf ich keinen Fehler mehr erlauben, damit die Konzerne mich nicht verklagen können, weil dann bin ich gleich durch. Und ich darf mich auch nicht kaufen lassen. Ich krieg keine Spendengelder. Ich krieg ich habe dieses eine...
Okay, die Lösung. Komm mal auf das jetzt noch. Also,
ja, der Zusammenhalt, das wollte ich doch damit sagen. Ja,
also das heißt,
wir müssen Zusammenhalt müssen wir mehr zeigen. Das heißt, wir müssen uns, also ich werde weder von Footwatch noch Campak oder Greenpeace oder sonstiges, wenn ich irgendwas habe von der Bienenaktion oder sonstiges, werde ich nicht unterstützt. So, das heißt, jeder Organisation arbeitet für sich alleine. Wir haben keinen Zusammenhang, morgen ist ja die große Demo, okay, das läuft dann ja. Aber es ist so, dass wirklich, anstatt jetzt diese eine Frau zu unterstützen, die eine Klage gemacht hatte gegen CETA, nein, jetzt muss jeder jetzt was tun. Und ich bin der Meinung, wenn wir alle, zum Beispiel, was weiß ich, um 20 Uhr abends, samstagsabends, 20 Uhr, für eine Stunde den Fernseher ausstellen, was meinen Sie, was das für eine Wirkung hätte? Ja, und das ist ja das, was ich meine. Es ist die Lösung als solches ist im Moment nur, dass der Verbraucher zeigen wird, dass er dann nicht mehr mit einverstanden ist. Wenn ich die Produkte nicht mehr kaufe, wird es nicht mehr hergestellt. Das ist im Moment die Lösung. Was wollen Sie denn an der Politik, an der Geldpolitik ändern? Wollen Sie das Geld von der Bank holen? Bringt Ihnen auch nichts. wollen, ne, sie können im Moment nur durch Kaufverhalten und indem sie zeigen, dass sie da nicht mehr mit einverstanden sind, das können sie machen. Aber bitte wenden sie sich nicht an die rechten Nazis, weil die wissen nicht, was eine Demokratie ist. Ja, wenn sie Demokratie haben wollen, dann muss man dafür einstehen. Es ist nun mal mit alles mit Arbeit verbunden. Es kommt nicht von alleine nach Hause. Und das ist im Moment die Lösung, die wir weltweit sehen. Die machen wir schon seit der Occupy Wall Street Geschichte und das hat ja auch, ist ja auch gegangen. Die grüne Revolution, es hat funktioniert. Ich meine, jetzt ist natürlich alles wieder einigermaßen zerbrochen. Aber wenn der Zusammenhang nicht Zusammenhalt der Menschen und der Verbraucher nicht stimmt oder nicht gemacht wird, dann haben wir nie Chancen. Und wie sagte Nestle zu mir, ich hatte ja mit denen jetzt mit dem Deutschlandchef ein Gespräch, es geht darum, er sagte, wie kann es sein, sagt er, da hier in Deutschland werden die Aktivisten angegriffen und nicht die Konzerne. Was ist das für eine Art und Weise? Die lachen sich doch, die großen Konzerne lachen sich doch halb tot. Also wenn wir eine Lösung haben wollen, dann bitte alle zusammenhalten, alle zusammen boykottieren von mir aus, ja, samstagsabends um 20 Uhr mal eine Stunde Fernsehen ausschalten, nur um mal zu zeigen, dass wir da sind. Aber wenn keiner reagiert, dann geschieht auch nichts. Entschuldigung, aber so eine andere Lösung haben wir im Moment nicht.
Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass noch wirksamer ist, den Fernseher auszuschalten.
Ja, eine Stunde.
Es wahrscheinlich das wäre, wenn 8, man das Handy...
20 Uhr, dann brechen die ganzen Stromversorgungsgeräte, also diese Stromversorgung, die bricht auseinander, die kriegen Panik, dass auf einmal nicht mehr so viel Strom gebraucht wird.
Das okay. Aber ich glaube, effektiver wäre vielleicht, wenn jeder dann nochmal zur selben Zeit um eine Stunde das Handy ausschaltet, genau. Weil die meisten Leute sitzen ja gar nicht mehr vom Fernseher, sondern eigentlich sind an ihrem Handy, oder?
Ja, nun, das ist mir egal, was sie ausschalten. Sie können
okay.
von mir aus auch
aber
das Handy ausschalten.
Sie sehen das also, dass man also kohärent und also gegen diese Großkonzerne vorgeht. Wobei, ja, ist leichter gesagt als getan, ne? Aber ich meine, ich habe da jetzt auch keine andere Lösung. Ich denke, das wäre schon natürlich wunderbar, wenn Zusammenhalt da wäre und alle sich einig wären, wie man am Netz und wie Sie es am Anfang gesagt haben, in den sozialen Medien sieht, ist der überhaupt nicht da. Und Nein. auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, die Diskussion muss aber auch möglich sein. Ne? Es muss auch möglich sein, auch die verschiedenen Ansätze zu kritisieren, weil dadurch wären sie eigentlich
das
nur besser, wenn die Diskussion konstruktiv geführt wird, wären die ja dadurch eigentlich nur besser. Ne?
Aber das wird es ja nicht, weil das haben wir doch das gleiche Problem gehabt mit Fukushima. Als wir Atomgegner angefangen sind und haben gesagt, macht erneuerbare Energien, dann kamen die Atombefürworter, Gentechnikbefürworter, es gibt Atomkraftbefürworter.
Ja, wobei ich mal bei Atomkraftbefürwortern, da tue ich mir auch ein bisschen schwer, außer dass natürlich die Atomkraftwerke nicht auf jetzt plötzlich von heute auf morgen abgeschalten werden können, ohne dass man dann Versorgungsprobleme bekommt, aber es ist für mich schwierig, irgendwelche Argumente für Atomkraft zu finden, das muss ich echt sagen. Aber
und
okay,
sie können aber noch so viel, zum Beispiel, ich lege für alles Mögliche Studien vor. Ja, Studien. Ich habe wahnsinnig, also das ist eine Heidenarbeit, das glaubt man nicht, Studien zu übersetzen. Ja, wir sind ja, wie gesagt, alles ehrenamtlich und Ulla, die war Lehrerin, für Englisch und die übersetzt jetzt ja hier Englische, also und macht Korrektur, die ist 67. So, Lisa ist 71, Österreicherin.
Die war ja schon zu Gast bei mir. Da ging es damals um diesen sehr interessanten Artikel über digitale Drogen. Ja.
Genau. Und Lisa ist sowieso also eine ganz kompetente Frau. Also wir sind ja eine deutsch-österreichische Produktion, so kann man das ja sehen. Also eigentlich sind wir ja weltweit, aber wie gesagt, Lisa und ich sind ja zusammen angefangen. Und war auch die Erste, die dann gefragt hat, ob sie bei mir mitmachen dürfte. Und so ist es dann ja auch geblieben, dass Lisa und ich eben halt sehr eng zusammenarbeiten. Also ja, wir sind eigentlich wie Schwestern, so sage ich jetzt mal. Und also eine deutsch-österreichische Produktion. Und hier, wir machen uns so viel Arbeit damit, dieses zu übersetzen. Wir hinterfragen, stimmt das auch? Das wird immer wieder überprüft. Ich hatte letztens eine Satire von McDonald's, wo es um Roboter ging. Da konnte ich dann anhand von Die Barbank, die hatte eine Studie gemacht, dass in den nächsten Jahren 18 Millionen Arbeitsplätze wegfallen, nur allein schon wegen Robotern. Und in China gibt es 200 Fastfood-Ketten, die nur mit Robotern bestückt sind. So, also somit konnte ich dann auch belegen, dass das wirklich die Zeit kommt. Die regen sich nicht auf wegen Mindestlohn. Ja, da regt sich ein Konzern nicht auf. Die schaltet an, das weiß ich ja nun selber von Banken. Dann wird eben halt andere Möglichkeiten geschaffen, dass man Personal spart. Und Personalkosten spart. Das steht in jedem Revisionsbericht, das kenne ich schon von Anfang an, steht in unserer Bankenbericht immer drin, Personalkosten sparen. Und da ist es eben halt so, dass wir uns so viel Mühe geben, alles zu hinterfragen. Wenn ein Beitrag nicht stimmt, dann gehen wir nochmal durch und gucken, haben wir irgendwo einen Fehler gemacht. Ne, wir lassen uns ja kritisieren. Wir kriegen ja auch Hinweise von Lesern, die uns anrufen, die uns schreiben, die uns benachrichtigen und sagen, könnt ihr mal dieses Thema bitte machen, könnt ihr mal das Thema machen, könnt ihr hier was? Dann sagen wir, haben Sie Belege dafür? Dann haben wir, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Studien wir alleine schon haben, die wir richtig von Experten untersuchen lassen. Wenn zum Beispiel aus einem Forschungslabor, ne, mit Ebola. Ebola hatte ich ja gleich gesagt, dass es ein wegen Geld ist, weil ich das gesehen hatte, dass die ich sehe das ja an den Aktienmarkt. So, und dann hatte ich mich erkundigt bei einem Institut und da habe ich gefragt, gehe ich wirklich richtig in der Annahme, dass ich das sehe, dass das eine Seuche ist, die vielleicht eventuell dahin gebracht worden ist. So, und wenn mir dann dieses Institut sagt, ja, du bist auf der richtigen Spur und bitte berichte nochmal, wer die WHO ist. So. Ne, dann mache ich natürlich, dann gucke ich, wer ist die WHO und veröffentliche das, dass die Gelder eben halt von Bill Gates Stiftung kriegen. So, wenn mir zum Beispiel aus der Bundesregierung jemand aus irgendeiner Quelle jetzt sagt, Doro, geh mal dem und dem nach, da haben wir was, kannst du das bitte mal analysieren und kannst du mal bitte nachgucken, das müsste so und so müsste das eigentlich stimmen. So, dann gehe ich natürlich hinterher und gucke, ist es so oder ist es nicht so? Und dafür habe ich meine Konzerne, dafür kann ich genau nachschauen, mit wem fusionieren die, was machen die und. Und so muss man diese Arbeit, das ist ja wie ein Purzel, das wir zusammenbringen. Auch das, was Lisa ja mit den digitalen Drogen ja herausgefunden hat. Und ich denke, wenn wir diese Studien vorlegen und wir diesen Studien auch vertrauen, weil die aus verschiedenen Ländern kommen, die sind ja nicht alle aus dem gleichen Institut, dann können wir doch sagen, Mensch, da sind so und so viele Krankheiten durch Gentechnik entstanden. Wenn das schon 80% der Wahrheit entspricht, dann bin ich doch die Letzte, die mich damit vergiften lassen möchte. Und so muss man das heutzutage eben halt mal sehen. Und ich kann nun mal keine Gentechnikbefürworter sagen, du hast recht mit deiner, ne, weil ich habe so viele Studien schon vorgelegt, wo ich sage, nee, ich möchte aber nicht, dass meine Familie etwas passiert.
Ja, und es ist ja nachvollziehbar. Ich wünsche Ihnen jedenfalls weiterhin viel, viel Energie und viel Erfolg mit Ihrem, mit Ihrer Arbeit, die Sie da machen, und hoffe, dass sie auch fruchtet.
Oh, wir haben schon jetzt letztens in Argentinien, ist ja Monsanto rausgegangen. Das haben wir jetzt ja geschafft. Also Sophia war ja nun schon ganz lange mit ihrem Camp dort und wir haben ja mal ein Alarmsystem. Also überall, wo jetzt nun Demonstrationen sind, wenn irgendwas passiert, dass die überfallen werden oder so, dann veröffentlichen wir das schnell. Und wir sind ja in Gruppen, das wissen ja auch viele gar nicht. Ich bin zum Beispiel in sehr vielen Aktivistengruppen, wo teilweise über 20.000 Leute drin sind, wo wir ja ein sehr schnelles Verbreitungssystem haben. Also wir haben ja ein wahnsinns hohes Netzwerk und ich muss dann auch aufstauen.
Und ich meine, also Ihre Themen sind halt auch sehr, sehr breit aufgestellt. Natürlich sind da auch Dinge dabei, wo jetzt auch ich vielleicht einmal nicht damit einverstanden oder anderer Meinung bin. Aber ich glaube, das ist alles okay. Ich glaube, wichtig ist halt nur, dass dann auch die Diskussion stattfinden kann und dass man sich dann eben Also ich meine, natürlich werden jetzt manche sich denken, naja, Ebola quasi, Sie haben es jetzt angedeutet, als künstliche Krankheit, ja, wo sind die Beweise etc., aber all das, glaube ich, ist das können wir jetzt nicht mehr
diskutieren. Das sollte man, ich sag ja nur...
Kann man jetzt auch nicht in der Schnelle abhandeln.
Nein, das kann man nicht.
Aber das kann man nachlesen.
Auf
Ihrem Blog, und dann kann man ja auch sich mit Ihnen in Verbindung setzen, und wenn man anderer Meinung ist, dann eben mit
das
Ihnen in eine...
In,
ja, das muss man tun können, ne?
Ja. Weil,
also dass man dann in eine sinnvolle Diskussion auch tritt. Aber ich glaube, es ist, also die Dinge, die Sie da aufwerfen auf Ihrem Blog, sind, also es, das sind einige, also allein schon, was Sie über Waffengeschäfte geschrieben haben und so weiter. Also ich
genau.
finde, da sind, zu dem kommen wir jetzt alles nicht mehr. Also es gab da auch immer wieder die Frage, die jemand aufgeworfen hat, die Verbindung zwischen der Fed, Military Industrial Complex und Waffengeschäfte. Wäre natürlich auch jetzt interessant, aber zu all dem kommen wir nicht mehr. Vielleicht machen wir in Zukunft wieder mal eine Sendung, wo wir andere Dinge besprechen, oder vielleicht gibt es da auch einmal einen Anlass. Jedenfalls.
Also Rüstungskonzerne können Sie gerne nochmal ein Thema machen.
Naja, das ist ein Riesenthema,
weil das
natürlich.
Ist ja auch ein
und ein grausliches Thema. Also wirklich ein ekelhaftes Thema, muss ich sagen. Also da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür. Einfach null.
Ja, nun,
find
aber
einfach
das ist
zum Kotzen.
Ja nun das, wo man
und,
Geld aber, verdienen kann.
Ja, natürlich.
Ja, nein, ich bin ein Friedensaktivist, um Gottes Willen, sonst würde ich nicht so viel
klar,
über diese Rüstungsfirmen schreiben.
Nein, ist ja klar,
also,
ist ja klar.
Ich finde es unsäglich.
Also, ja, ich auch. Also, da gibt es einfach Unmengen an Dingen, die völlig daneben sind. Und viele davon greifen sie auf, und ich finde das sehr gut. Ich finde auch dieses Netzwerk sehr gut. Und bei den Netzfrauen dürfen auch Männer mitmachen. Ne? Also, das
natürlich.
Sollte man jetzt vielleicht auch noch mal sagen.
Nur noch ganz kurz eine Minute. Ich wollte mich seinerzeit aus dem Netz verabschieden, weil ich an sich eigentlich alles erklärt hatte. Ich habe ja sehr viel für Umweltseiten geschrieben und für andere Seiten geschrieben gehabt und wollte an sich jetzt wieder zurück, weil ich bin kein sozialer Netzwerker, also ich bin kein Chatter und ich schreibe wirklich, das, was ich mache, ist wirklich definitiv Arbeit. Und ich lebe sehr gerne in meiner Offline-Welt. Und es war ja so, dass die Leute, nachdem ich mich dann verabschiedet habe, haben die gesagt, oh nee, und ich wusste gar nicht, dass ich bin da gar nicht hintergekommen, dass ich Fans hatte. Das war mir selber gar nicht bewusst gewesen. Und da sagte ich zu meinem Mann, was mache ich denn jetzt? Und dann sagte, oh Gott, sagt er, mach doch eine eigene Webseite auf und dann kannst du so schreiben, wie du möchtest. Und dann war ich dann eben halt im Garten, ich habe einen sehr schönen Gemüsegarten, war so im Garten und dann dachte ich, oh, nimmst du einfach Netzfrauen, Frauen im Netz. Weil ich ja immer auch als Mann, ne, also es rufen Leute bei uns an, die sagen, wir wären unseriös, weil Frauen nicht so viel wissen können. Und ich wollte aber beweisen jetzt...
Das
ja
ist
auch
ein unglaubliches Argument, Entschuldigung, aber...
Ja, nee, die rufen ja wirklich an, darum geht es doch bei dem, dem lockere Schraube. Die meinen, wir Frauen hätten nicht dieses Wissen und viele, und da ist sogar schon ein Blog, der sagt, nein, ich wäre ja keine Frau, sondern ich wäre ein 73-jähriger Mann. Ich meine, Sie können sich jetzt ja davon überzeugen, also ich bin eine Frau, so. Und solche Gerüchte sind da ja in Umlauf. Und es ist so, dass ich dann gesagt habe, ich würde gerne beweisen wollen, aufgrund dessen, weil mir sind die Frauenzeitschriften einfach zuwider. Weil mich interessiert das alles nicht mehr, was da drin ist. Ich möchte gerne informiert werden mit dem, was da läuft. Und da habe ich gedacht, naja, da werden sich viele Frauen vielleicht genauso fühlen wie ich und wollen auf Facebook nicht diese Katzenbilder. Und so habe ich dann gesagt, gut, dann nehme ich Netzfrauen, weil den Namen gab es noch nicht und habe dann einfach den Namen Netzfrauen genannt, weil ich dachte, auch da schließen sich wahnsinnig viele Frauen an, die auch ihre Familien schützen wollen, die auch für die Umwelt sind, die auch gegen diese Lebensmittelskandale waren, also waren ja dann zu dem Zeitpunkt sehr viele Lebensmittelskandale, und die sich auch für die Zukunft ihrer Kinder einsetzen werden. Und so ist es eigentlich entstanden. Und ich hatte dann anfangs 100 Frauen, die auch mitmachen wollten. Aber als ich dann anfing, dass ich die Preise, ich bin ja auch gleich ausgelobt worden mit Preisen, und da die habe ich alle abgelehnt, weil ich gesagt habe, nö, ich möchte gar keine Preise im Moment haben. Wir sind ganz neu am Start. Wir müssen erstmal uns aufbauen und wir müssen uns ein Vertrauen erarbeiten. Ein Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und da habe ich gesagt, nö, ich gehe nicht nach nach Berlin und hole mir irgendeinen Preis ab, wo die Versicherung 10.000 Euro auslost. Was soll ich denn von einer, ich kann mich doch nicht von einer Versicherung bezahlen lassen, wenn ich gegen eine Versicherung vorgehe. So, und das haben viele dann nicht verstanden und somit brauchen die sich keine neuen Kleider kaufen für den Ball. Und somit ist es dann letztendlich so geblieben, dass Lisa und ich alleine weitergemacht haben. Und es hat lange gedauert. Es war ein Kommen und ein Gehen. Und mittlerweile sind wir ein tolles, kleines Team. Und natürlich arbeiten Männer. Fate ist in Brasilien. Wir haben Männer bei uns, die mitmachen. Wir sind, wie gesagt, weltweit aktiv. Das sind durchaus Männer und Frauen. Weil nur ein Zusammenspiel mit Frauen und Männern fruchtet. Aber den Namen Netzfrauen jetzt umzubenennen, wäre genauso wie Ryder Twix geworden ist. Und das kann man nicht mehr. Der Name auf Facebook, das wäre ja, geht ja gar nicht. Facebook kann man den Namen nicht ändern. Und somit bleibt dieser Name Netzfrauen bestehen. Der war auch in Telesur im Fernsehen, der war schon in China im Fernsehen. Also ich weiß den Namen jetzt in vielen Sprachen, wie der heißt. Die machen, geben sich sehr viel Mühe, immer den Namen Netzfrauen zu sagen. Und somit sind wir auch bekannt geworden und somit bleiben wir auch bestehen. Und glauben Sie mir, wir sind immer noch optimistisch. Es ist noch nichts verloren. Haltet euch nicht immer an diese Geldwirtschaft auf. Das ist eine Geschichte, in dieser Liga spielen wir oben schon gar nicht mehr mit. Wir müssen sehen, dass wir gesunde Nahrung für uns erhalten, dass wir gesund leben können, dass wir ein friedvolles Leben führen können. Und das können wir nur machen mit, ich sage immer so, mit viel Liebe im Herzen. Lacht euch einander zu, guckt nicht, was der Nachbar hat, seid zufrieden. Und das ist das, was wir brauchen. So viel brauchen wir gar nicht. Aber wir müssen zumindest glücklich sein dürfen. Und das andere, jeder kann sich bei uns beteiligen, jeder kann sich bei uns einbringen. Wir freuen uns über alle Leute, die da sind. Uns darf man kritisieren, man darf mit uns diskutieren, wir diskutieren sogar sehr gerne und wir freuen uns über alle Meldungen, die kommen und hoffen, dass wir noch lange gesund bleiben, dass wir noch lange die Netzfrauen erhalten können.
Ja, und ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch und richten Sie auch schöne Grüße an Lisa aus.
Mach ich und vielen, vielen Dank.
Okay.
Tschüss. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Crop FM. Aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Mein nächster Gast ist die Lebensberaterin Sarah Katzburg. Und es geht um Reinkarnation, Rückführungen, Meditation und vor allem um geistige Reisen in fremde Welten. Was auch immer man sich dann darunter vorstellt. Bin gespannt. Zu hören ist das Ganze am 30.09.2016. Bis dorthin danke fürs Zuhören und macht es gut.
This girlfriend was from London town.